Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
So, liebe Leute, ich bin heute zu Gast im Pott in Mahl bei Heiko Gantenberg und im Fort Notch. Ist richtig, ne?
Ist richtig, Olli. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Heute ist tatsächlich ein besonderes Datum, was das Tätowieren angeht, denn wir haben tatsächlich Freitag, den 13.11.2020, ja. Erstens mitten in der Corona-Scheiße, ja. Und zweitens ist es auch noch Freitag, der 13.
Ja, toll.
Wäre hier normalerweise ordentlich was los, würdest du, machst du sowas, ein Special zum 13. am Freitag?
Nee, habe ich noch nie gemacht so, aber hier wäre normal zu tun heute, ne? Mhm. Wir arbeiten hier nur nach Termin seit vielen Jahren schon. Die Samstags-Walk-In-Sache haben wir, boah, ich glaube, vor 15 Jahren schon drangegeben, hat halt aufgehört, Spaß zu machen, wirklich.
Ja.
Und wir haben hier jeden Tag so unsere 1-2 Termine jeder und eigentlich ist hier jeden Wochentag immer ein bisschen Betrieb.
Wie viele Leute seid ihr hier?
Fest hier ist noch der Burns seit 15 Jahren jetzt.
Ja, okay.
Mein Kumpel, ja. Der hat auch bei mir gelernt, vor 16 Jahren angefangen.
Ja.
Und der ist seitdem hier, ja. Ja. Und dann haben wir immer mal Gäste.
Ja. Ja. Sag mal, hilf mir mal kurz, weil ich habe es gerade nicht parat. Ich weiß das natürlich, in den letzten Windungen meines Hirns weiß ich das natürlich, aber es fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. Warum ist Freitag der 13. für Tätowierer eigentlich immer so ein Special-Datum?
Weiß ich gar nicht. Ja, die ganze Aberglauben-Geschichte, denke ich mal, ne? Da kann man eine Menge Sachen draus konstruieren für Kunden, ne?
Man kokettiert so ein bisschen mit dem vermeintlich.
Ja, kann man dann die schwarze Katze und so weiter, ne? Also, da ich nicht abergläubisch bin, habe ich mich da nie so richtig mit beschäftigt.
Okay. Bin fast ein bisschen baff. Ich dachte so, ey, du kannst jetzt hier so druckreif, genau. Ja, das war der Eddie 1963 in den USA und so.
Nee, der fällt mir nicht ein. Nee, wer da. Aber mir ist jetzt aufgefallen, Bei den jüngeren Kollegen, dass sie so Sachen zum Beispiel machen, ne? So Walk-in-Flash vorbereiten für Freitag den 13. oder so. Ich sag mal, gerade ja, die jüngere Generation heute ist enorm kreativ, ne?
Ja.
Was da so an Sachen alles entwickelt wird, um Kunden zu kobern, ne? Wannadoos und also Klamotten.
Ja,
das kenne ich ja alles gar nicht eigentlich.
Es ist auch viel mehr Konkurrenz als früher. Ich meine, wir machen uns nichts vor, oder?
Och, früher war der Markt kleiner. Von daher hat sich das so großartig auch gar nicht verschoben.
Ja.
Klar, hast du heute wesentlich mehr Anbieter, aber du hast auch viel mehr Interessenten. Ne?
Wie ist es in Mahl konkret? Wie viele Läden haben hier in den letzten 5 Jahren aufgemacht?
Habe ich keine Ahnung. Verfolge ich nicht. Im Moment haben wir, glaube ich, 7, die es hier gibt oder so, bei 85.000 Einwohnern.
Ja, ja,
ja. das fing vor 15, 18 Jahren an, dass die ersten anderen neben uns aufgemacht haben. Da war die Zeit, wo mich sofort irgendwie erregt hätte, schon vorbei im Leben.
Tatsächlich.
Von daher ist mir ziemlich egal.
Ja. Ist es einmal passiert in der Zeit, dass tatsächlich jemand im Vornherein ankam, der einen neuen Laden aufmachte und der sich vorgestellt hat und gesagt: So, pass auf, hi Heiko, du bist hier schon lange, ich weiß, ich habe das gehört, aber ich würde gerne einen neuen Laden aufmachen. Ist sowas mal vorgekommen?
Ich überlege gerade.
War wahrscheinlich der, den du verprügelt hattest.
Nein. Ist hier in Mal nicht vorgekommen. Das letzte Mal so richtig bewusst habe ich das erlebt mit Dirk Reuter vor 25 Jahren oder so, wo der zu mir kam und meinte: Marco, ich werde auch einen Laden aufmachen.
Und das war der erste Moskito in Dorsten an dem Maisfeld da.
Genau,
ne?
der Dirk, der hatte noch Manieren. Ne?
Ach krass, der hat das gemacht, ja?
Ja. Dann, den Thomas in Recklinghausen von Skin Therapy, der Wiener, der hat sich auch damals vorgestellt, bevor der aufgehört. Ich finde sowas immer total klasse.
Eben, das meine ich da.
Weil ey, sobald man das macht, finde ich, ey, hat man sofort ein freundschaftliches Verhältnis, weil man hat ja dieselbe Leidenschaft, Konkurrenzgedanken, den muss man ja gar nicht haben. Und ist doch toll, wenn man sich kennt, wenn man sich vorstellt und dann ist prima. Nur andersrum macht man es halt nicht. Ich finde schon, dass man zum Platzhirsch geht und Hallo sagt. Ne?
Ja, voll. Vor allem, dann ist es ja auch geklärt. Also wenn ich mir vorstelle, ich mache einen Laden auf und dann hoffe ich die nächsten Jahre, dass der mal nicht vorbeikommt oder dass ich mit... Ist doch total
oder dass, wenn ich ihn dann treffe, ich mal irgendwie gut ins Gespräch mit den Leuten komme. Das muss man dann nicht erwarten, denke ich. Ne? Ja. Weil... Also ich habe mich hier noch nie großartig für die Läden interessiert, die aufgemacht haben. Und ja, wenn ich dann manchmal die Arbeit sehe, die da rauskommt, dann bestätigt sich das auch, dass mein Desinteresse noch auch berechtigt ist. Oder so. Außerdem, man kennt durch die lange Zeit, die man damit beschäftigt, so viele Menschen auf der ganzen Welt. Mhm. Und es gibt so viele Freunde, die ich gerne sehen würde. Und ach, da werde ich jetzt Teufel tun, hier jeden Spacken abzuklappern, der hier irgendeine Tattoo-Bude aufgemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Die meisten Freunde sind nach ein paar Jahren eh wieder weg. Ne? Die kommen und gehen. Ne?
Da spart man sich die liebe Spucke.
Genau.
Ich habe zum ersten Mal dich wahrgenommen, beziehungsweise deinen Laden. Das hieß ja früher nicht Fort Notch, sondern Top Notch Tattoo.
Heißt es heute eigentlich auch noch. Okay. Die Idee ist hier so entstanden, weil wir uns hier so eingeigelt haben über die Jahre. Ja. Wir haben vor 3 Jahren auch damit begonnen, dass wir eigentlich gar keine Öffnungszeit mehr haben. Wir hatten vorher immer jeden Tag ganz normal von 13 bis 20 Uhr das große Tor auf hier. Wenn man dann vorne an der Straße lang gegangen ist, dann kommt man schon sehen, da ist irgendwas los da hinten am Hof.
Zur Erklärung, das ist eigentlich ein freistehendes Haus, es hat ein Gatter vorne, es ist rot angemalt, ne? Es ist jetzt nicht es ist jetzt kein Ladenlokal in einem Wohnhaus oder so,
nein,
gar nicht.
Nein. Ja. Aber uns ging der ganze, so, das ganze Tagesgeschäft alles Tätowierstudios dann irgendwann so auf die Nerven, das hat so genervt, diese ständig zur Verfügung sein für Menschen, dass wir wirklich gesagt haben, ey, wir haben nur noch 2 Tage die Woche jeweils 4 Stunden geöffnet, indem wir dann auch nicht tätowieren, damit wir mit Leuten sprechen können.
Ja.
Und den Rest der Woche schließen wir uns hier quasi mit unseren Kunden ein. Ja. Ne? Und dann war es dann irgendwann das Fort Notch, weil immer zu ist, richtiges Bollwerk, 3 Meter hoher Zaun.
Öffnungszeiten? Keine.
Keine, genau. Ne? Du erreichst uns schon irgendwie. Ne? Wir haben dann auch angefangen, auf den sozialen Medien die Messenger mit einer automatischen Nachricht zu versehen, zu sagen, das ist ja toll, wenn Sie uns erreichen wollen. Wir haben einen Anruf. Wir gehen auch nicht ans Telefon seit vielen Jahren, aus Prinzip nicht.
Ja.
Wir hören nur den Anrufbeantworter ab. Und ich hatte vor Jahren mal einen Spruch drauf, nur Ihre Nummer im Display qualifiziert Sie nicht für einen Rückruf. Sie müssen also schon eine Nachricht hinterlassen und Ihr Begehr gut tun. Und ich sage also auch auf den sozialen Medien in einer automatischen Nachricht, dass ich eine normale E-Mail Anfrage unter unserer E-Mail-Adresse mir wünsche, ohne Emoji-Cons und mit Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen, damit ich euch auch ernst nehme und antworte. Ne, weil die ganzen, was kostet das? Ne, habe ich einfach keinen Bock mehr. Irgendwie. Es kostet
Frage
Geld.
Smiley.
Es kostet Geld.
Ja, ne, genau.
Fertig. Ja.
Genau, ich bin ja 77er Baujahr, ne? Und dann habe ich irgendwann Mitte der 90er angefangen, auch mal so keine Ahnung, langsam in die Subkulturen Fuß reinzukriegen. Und egal, wo ich war damals, habe ich auf irgendwelchen Toiletten immer einen Schriftzug gesehen, TNT. Ich glaube, das war so ein Chrom-Schriftzug. Du hattest damals, glaube ich, so einen Sticker. Ich glaube, ja. Das ist aber genau der Sticker, was du eigentlich das Logo auch im Nacken tätowiert hast, habe ich gerade gesehen. Und ich konnte mir da keinen Reim drauf machen, weil ich hatte damals noch überhaupt nichts mit Tätowierung am Hut, bis ich dann 96, glaube ich, den Dirk Reuter kennenlernte. Und der hatte, glaube ich, bei unserem ersten Zusammentreffen schon erzählt, hatte deinen Namen schon erwähnt. Und seitdem dachte ich so, ah, okay, TNT, Top-Notch-Tattoo, das macht Sinn. Ja. Was warst du damals für ein Typ im Gegensatz zu dem Heiko Gantenberg, der heute vor mir sitzt?
Was war ich damals für ein Typ? Naja, was hat sich verändert? Ich meine, mit dem Älterwerden verändert man sich dahin, dass man gelassener wird in vielen Sachen, unverbissener ist mit manchen Sachen. Ich denke mal, mein Horizont, das Tätowieren an sich hat sich erweitert und überhaupt ja, das Bewusstsein über das, was ich da eigentlich tue mit meinem Beruf, mit Tätowierung, das hat sich stark verändert in den letzten 20 Jahren. Da gab es 1999 so ein Schlüsselerlebnis für mich eigentlich. Von dahin hat sich das sehr verändert.
Was für ein Schlüsselerlebnis war das?
Es war die Convention in Samoa, die Paolo Sulappo.
Ah, krass, da bist du hin, ja.
Ja, da war ich 1999.
Da gab es, glaube ich, im Tätowiermagazin ein Bericht, da war auch der Hans Jörg damals bei Feinlein, war der, glaube ich.
Genau,
der
hatte den habe ich geschrieben, glaube ich,
den
Artikel damals sogar da fürs
Tätowieren. Ach, den hattest du geschrieben?
Ja, ich meine schon. Ja. Und was da eigentlich passiert ist, dass ich da eigentlich europäische Oldtimer kennengelernt habe, von denen ich vorher zwar schon mal gehört hatte, vage zum Teil, aber ich habe die nie kennengelernt und die waren zum Teil da. Leute wie Ove Skog oder Jørn Christiansen aus Aarhus in Dänemark.
Ja. Und dann trifft man sich auf Samoa, was genau, da trifft fucking man, weit weg ist. Ja.
Genau, trifft man im Grunde genommen die Generation der Felix Lös. Ja. Ja, also
nochmal 20 Jahre älter.
Die Freunde von Felix im Grunde genommen. Und ja. Wir hatten da unheimlich
Felix Lö, der Vater von legendären Philipp Lö, genau. Und der Kopf der Family Iron. Ne,
ja, und was sehr interessant war zu erfahren, dass zu den Zeiten, als Felix begonnen hat mit dem Tätowieren, es auch schon in Europa Tätowierer gab, die da auch pioniermäßig unterwegs waren. Und die kannten sich damals auch schon alle.
Der hat angefangen Anfang der 70er? Kann das
ja,
sein?
Ja, sowas, Ende, ne? Der 60er, Anfang, ja, der 70er. Ja. Und in Skandinavien gab es natürlich auch schon Leute. Aber es gab dann eben halt auch Leute, die sich eingehender damit befasst haben. Mehr künstlerische Aspekte des Tätowierens und so auch in den Vordergrund gestellt haben, ihrer Arbeit oder aus anderen Kunstbereichen kamen und dann zu so Crossover-Geschichten kamen. Und da habe ich dann wirklich sehr interessante Menschen kennengelernt bei dieser Veranstaltung, die da 14 Tage ging in Samoa.
Beschreib mal kurz genau die Veranstaltung, worum ging es da, was war so die Initialzündung und warum wurdest du da eingeladen? Also
es ging darum, Paolo Suluappe war in den 90ern bei jeder größeren Convention weltweit eigentlich vertreten mit
Paolo
seiner Arbeit.
Paolo Suluappe hat polynesische Tribals.
Paolo Suluappe ist einer der, oder die Suluappe-Familie ursprünglich in Samoa ist eine der Familien mit der längsten Tradition im, genau, Tätowieren.
Ja.
Ist auch so ein Familienbetrieb.
Ja.
Paolo hat einige Brüder und Verwandte, die auch tätowieren. Paolo war aber einer derjenigen, die es eigentlich so nach außen getragen haben. Sein Bruder Petel.
Ausschließlich per Hand tätowiert, ne?
Ausschließlich per Hand,
mit
traditionell.
So einem Pean heißt es, ne?
Genau.
Ja.
Geklopft auch.
Genau.
Sein Bruder Petelo war zum Beispiel 86 bei der Veranstaltung in Rom auch dabei, mit Ed Hardy und Lyle und so dort stattgefunden hat. Und
dadurch haben die quasi das polynesische Tätowieren in die Welt herausgetragen.
Genau.
Dadurch, dass die Conventions
und Petelo war aber, oder ist heute noch mehr so ein introvertierter Typ, der gern Zeit zu Hause verbringt, nicht so gerne reist. Und sein Bruder Paolo war das Gegenteil.
Genau.
Der war unterwegs in der Welt. Und der
ist tot, ne?
Ja, das ist eine tragische Geschichte. Kommen wir gleich zu. Der hat die Tätowierung, also die polynesische Tätowierung, sehr nach außen getragen. Wurde in der eigenen Gesellschaft dafür sehr kritisiert, zum Teil.
Ja.
Man hat den Sinn nicht wirklich gesehen, warum er das tut. Er hat also gelehrt.
Ich habe verstanden, warum westliche Leute jetzt mit unseren Stammeszeichen herumrennen sollen.
Genau, er hat uns ja nie die reinen Stammeszeichen gegeben seiner Leute. Geht ja auch gar nicht. Das finde ich immer so lustig, wenn es um polynesische Tätowierung geht. Wir Kalkleisten können keine wirkliche polynesische Tätowierung bekommen. Wir haben den familiären Hintergrund nicht. Wir kriegen eine Version davon.
Ja,
die Maoris haben dafür ein Wort, kommen wir später mal zu. Aber dieses Ganze, kannst du mir ein Maori-Tattoo machen? Das ist alles Unsinn. Wir können keins haben.
Aha.
Ja, wir können eins haben, wenn wir dorthin ziehen, so eine dicke Mama heiraten, Teil der Familie werden.
17 Kinder zeugen.
Genau, dann bekommen wir da auch unsere Tätowierung. Das hat Paolo nie gemacht. Paolo hat nie die die Motive verraten oder so. Er hat Einblick gewährt und was er vor allen Dingen getan hat, er hat begonnen zu lehren. Er hat halt westlichen Menschen die traditionelle Klopftechnik der Samoaner näher gebracht. Er hat gezeigt, wie man Werkzeuge baut und so weiter. Da wurde er am Anfang schärfstens für kritisiert.
Ja.
Aber wie auch immer, er hat durch seine sehr freundliche und offene Art unheimlich viele Tätowierer kennengelernt in der ganzen Welt. Er war früher immer auf den Berlin-Conventions.
Genau, da habe ich den auch mal gesehen.
Frank Weber und so. Mhm. Und Paulo war halt ein sehr, sehr fröhlicher, lebensfroher Mensch, der es geschafft hat, die Leute wirklich so zu begeistern mit seiner Art. Und er hat halt viele Leute kennengelernt. Er hat dann 99, zu Anfang 99 im Februar
den Spieß quasi umgedreht und gesagt, so, jetzt kommt ihr mal zu mir.
Genau, und hatte gesagt irgendwie, ich würde mich freuen, wenn diese ganzen netten Menschen, die ich kennengelernt habe all die Jahre, jetzt mal zu mir nach Samoa kommen.
Ja, geil.
Ich würde euch gern die Herkunft unserer Tätowierung zeigen und ich würde gern mit den Menschen hier teilen, was ihr alle für Tätowierungen macht in der Welt und so. Ja, und da waren dann so einige von uns, die sagten, ey, das ist doch die Gelegenheit, lass uns das machen. Da waren zum Beispiel Hans-Jörg Pobudek, Jan Kurze aus Berlin war dabei.
Genau.
Sabine Gaffron, Jacqueline Spörle,
aus der Schweiz, ja.
Heidi Hay aus Schweden. Mhm. Einige Leute waren
dann. Habt ihr euch dann so quasi so als europäische Delegation so zusammengerottet und seid dann gemeinsam darüber? Oder?
Nee, ich habe mit dem Hans schon, seitdem er beim Ralf war, eigentlich sehr engen Kontakt, immer ist einer meiner besten Kumpel. Mhm. Wir haben sehr früh gesprochen, nee, lass uns da hin. Und so. Und das war so lustig, man ist ja damals noch richtig klassisch in ein Reisebüro gegangen, um Flug zu buchen. Dann, ich möchte gern nach Apia, Samoa. Oder mein Kumpel Robert.
Und also da muss selbst ich jetzt mal gucken,
genau,
wo das ist.
Genau, der muss dann erst sagen, wie kommt man denn da hin und so. Ich bin dann mit dem Hans irgendwann losgeflogen hier.
47 Stunden unterwegs.
Ungefähr. Und wir standen dann irgendwann in Honolulu am Flughafen zum Umsteigen, da haben wir dann Leo Zulueta kennengelernt.
Ah,
der stand auch da.
Ja,
und der wir hatten immer Skateboards bei, Hans und ich.
Leo Zulueta, Tribal-Legende aus Kalifornien.
Genau, der war natürlich auch unterwegs nach Samoa zu der Sache.
Ey, wo willst du denn? Ja, jetzt rate mal, du Blödmann.
Und auch der war total umgänglich, einfach kennenzulernen. Und das war natürlich legendär. Mensch, wir haben gerade Leo Zulueta kennengelernt. Und wir sind dann alle eingetroffen in Samoa, so im Abstand von 1, 2, 3 Tagen und waren dann 14 Tage da.
Ja.
Und was so irre war, irgendwie, dass die Samoaner oder sagen wir mal die politische Führung und Elite Samoas Paulo immer für einen Spinner gehalten hat. Wir haben alle gedacht, das wird nicht möglich sein, der kriegt hier nicht so viele Europäer. Und am Ende waren wir auf jeden Fall 60 Tätowierer aus der ganzen Welt, ganz Europa, USA, und so weiter, die dort aufgetaucht sind. Und
die wussten natürlich auch vor Ort, welchen Weg ihr auf euch genommen habt.
Genau, und das ist wahrscheinlich ja schon die größte Ansammlung an Europäern, die da jemals auf der Matte stand.
Und dann noch alle zugehackt bis oben hin, bunt.
Genau,
was die auch nicht kannten.
Total aus dem Häuschen, die Leute.
Ja.
Die ganze Stimmung schlug um dann in totalen Support für Paulo.
Wurde ihr da auch von, du hast gerade Politiker erwähnt und so, wurde
ihr da begrüßt? Das war halt so interessant, das war uns auch gar nicht so bewusst. Wir haben dann so
dann hätte ich ja einen Anzug mitgenommen.
Wir haben dann in den ersten Tagen zum Beispiel festgestellt, dass es im samoanischen Parlament kein untätowiertes Mitglied gibt.
Alter.
Niemand, der da untätowiert ist, wird da jemals einen Job
bekommen.
Ne? Und es war
so
dann,
untätowiert wie du bist, da kriegst du ja nie einen Job.
Genau. Und der Kultusminister Samoas, der lud dann am dritten Abend, als wir da waren, zum großen Empfang ein, in einem großen Hotel, wo keiner von uns übernachtet hat, weil wir uns nicht leisten konnten.
Ja.
Ließ dann auf von Austern und allen Scheiß und Hummer und Pipapo.
Ja.
Und einige Neuseeländer waren zum Beispiel auch da, die sind auch gekommen. Paulo hatte ja in Neuseeland gelebt seinerzeit auch. Er hat schon gar nicht mehr in Samoa gelebt permanent, wie die meisten Samoaner übrigens. Und die führten dann traditionelle Tänze auf und so weiter, die Samoaner. Und dann war der örtliche Bischof war da,
Wahnsinn.
Der samoanische. Also war ein Riesenempfang mit einem Riesenbrombei und wir saßen alle in unseren Surfshirts und T-Shirts.
Kinnlade
dann,
runter, so was ist denn hier
Alter,
los?
Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ja, und die Leute waren halt total aus dem Häuschen, weil die hätten sich nicht vorstellen können, dass so viele Menschen dem Ruf Paulus folgen.
Ja.
Und wir haben dann in den Tagen danach eigentlich.
Und er ist da rumgerannt wie Grinsekatze. Genau. So nach dem Motto, ich hab's euch
so
doch gesagt.
Sehen, er war ja, so ja, mittendrin, so. Das so.
Ich war hier kurz vor Mental Hospital, ihr habt mir den Arsch
gekriegt. Euch hab ich's gezeigt, dass es doch was gebracht hat, ey, ja, dass ich die samoanische Tätowierung so promotet hab. Ja. Ich hab all diese Menschen hierher gelockt damit. Und es gibt, Samoa hat keine Armee. Die haben zu offiziellen Anlässen haben die mal eine Polizeikapelle.
Ja.
Das sind so Männer in hellblauen Uniformen, so richtig so aus der Kolonialzeit, wie man sich das vorstellt, mit so Tropenhüten. Und bei jedem offiziellen Anlass, den es gibt in dem Land, läuft dann die Polizeikapelle durch die Straßen und die Staatsgäste fahren hinterher, wie in so einer Parade, und die Menschen begrüßen die.
Ja.
Und der Kultusminister und diesen Begrüßungsabend, der dann da spontan veranstaltet wurde, bat uns dann, ob wir am nächsten Morgen an einer Parade teilnehmen würden. Für die Menschen Samoas, es wird in Samoa sehr viel Zeitung gelesen. In Samoa gibt es 4 verschiedene Tageszeitungen. Mhm. Die Deutschen haben so Sachen eingeführt. Samoa war mal deutsche Kolonie und die Deutschen haben sich da sehr gut benommen.
Aha.
Deutsche waren da auch sehr beliebt. Das war sehr lustig für Jan, Hans und mich.
Ja.
Wir waren da die richtigen Rockstars.
Im Gegensatz zu Hause sind wir hier beliebt.
Da waren wir extrem beliebt. Und also die alles bekommt eine sehr genaue mediale Aufmerksamkeit. Also alle Zeitungen berichten in großen Lettern und farbigen Bildern auf den Titelseiten über große Ereignisse auf der Insel. Da wo gerade mal 40.000 Menschen. Mhm. Also das ist echt
ja, gut, eine dann kleine ist das Community. Natürlich, ja.
Und Fernsehsender gibt es natürlich auch mehrere. Und er fragte uns dann halt, ob wir an einer Parade teilnehmen würden am nächsten Morgen. Er hätte eine große Freude, wenn wir daran teilnehmen würden, damit die Menschen Samoas uns alle willkommen heißen können. Ich finde das so toll, dass wir alle gekommen sind zu diesem Anlass und so. Und wir hatten dann spontan auch die Halle der Mütter bekommen. Das ist die einzige Halle, die haben da in Apia. Hat der Minister dann auch klar gemacht, nein, ihr macht die Convention da in der Halle der Mütter.
Warum heißt die denn die Halle der Mütter?
Ja, das die Frauen spielen immer eine große Rolle in Polynesien. Das ist also
die haben eigentlich das Zepter
so Männer Hand, bestimmt. Also man ehrt die Frauen da schon.
Okay.
Besonders das ist also die Halle der Mütter. Und das findet jetzt da statt und damit die Leute das auch alle wissen, wäre das toll, wenn ihr zur Parade kommt morgens und die Menschen euch alle sehen können. Und ich Blödmann, meinte dann gegen Ende der Ansprache des Herrn Ministers, ich meine, Entschuldigung, Herr Minister, wir sind ja gar nicht so wirklich vorbereitet für so eine Parade. Wie sollen wir denn
gekleidet?
Überhaupt jetzt da auftauchen? Die meisten von uns haben nur kurze Buchsen und T-Shirts bei. Und er meinte dann, nur mir wäre am liebsten, wenn ihr alle im Lava Lava kommt und eure Tätowierung zeigt. Lava Lava ist der Sarong. Ja, die Männer Samoas tragen alle nur ein Sarong.
So eine Art Tuch, was rumgeht.
So ein Tuch, was sich um die Hüfte gebunden wird, mit nichts drunter, weil es ist so heiß da. Da lohnt sich ja keine Unterbuchse zu tragen. Man hat nur so ein Tuch um die Hüfte. Und der Kerl meinte tatsächlich, mir wäre das am allerliebsten, wenn ihr einfach alle im Lava Lava kommt und eure Tätowierung zeigt.
Mr. Lava Lava.
Und wir so, Alter, das ist kein Problem.
Das ist kein Problem, gedacht, das kriegen wir hin.
Weiß ich noch, bin ich mit dem Hans morgens um 6 auf dem Markt. Die Märkte haben da alle unheimlich früh auf, weil es sehr heiß wird, sobald die Sonne rauskommt.
Aber eine Fliege habt ihr euch noch geholt?
Nee, wir haben uns so tollen Stoff da besorgt.
Ja, klar.
Alle, die haben ja den geilsten Stoff.
Wusstet ihr, wie man den wickelt?
Nee, oder? Das haben wir uns dann auch zeigen lassen, damit das Ding natürlich nicht runterrutscht, wenn du da unterwegs bist. Ey, und dann standen wir dann wirklich da um 8:30 hinter der Polizeikapelle da am Regierungsgebäude und dann ging der Tross los.
Ne?
Die vorne weg mit Fanfaren. Ja. Für uns hatten sie alle so Transparente gebastelt mit unseren Ländernamen drauf.
Wahnsinn.
Und Flaggen.
Ja.
Hatten also alle Landesflaggen da, der Menschen, die da waren. Ja. Der Sele war da aus Kroatien.
Sele,
so.
Ja.
Unheimlich viele Leute. Ja. Und das war irre, ne?
Ja. Pass auf, ich fange dich mal kurz ein. Du hattest, als du, bevor du anfingst, diese Geschichte zu erzählen, diesen Trip 99 nach Samoa, du hattest gesagt, das war so ein Turning Point für dich. Ab da bekam Tätowieren nochmal eine viel, viel mehr Sinn, viel mehr Bedeutung.
Ja.
Lag das daran durch den Austausch mit den anderen europäischen Tätowierern vor Ort? Oder eher, als dass du gesehen hast, ey, das hat so einen hohen Stellenwert hier in der ganzen Gesellschaft.
Da kommen wir hin.
Da kommen wir hin, ja.
Das war nämlich dann das Schlüsselerlebnis.
Ja.
Das, vor allen Dingen die Frauen, die alten Frauen, die haben uns wirklich angefasst, wenn wir irgendwo stehen geblieben sind auf dieser Parade. Die sind gekommen und haben uns wirklich wie so, wie so wertvolle Sachen angefasst, haben unsere Tattoos bestaunt.
Waren die ja. vor allem erstaunt aufgrund bunter Tätowierung, Fabi? Weil die kennen ja nur schwarz eigentlich.
Ja, aber egal ob bunt oder schwarz, ja, ja, mein okay. Rücken ist auch schwarz-grau ja. oder so. Die waren einfach alle vollkommen geflasht über unsere ganzen Tattoos.
Ja.
Die fanden das total irre und geil, ja. ja.
Die haben uns also alle begrapscht. Eine ganz andere Bildsprache und schattiert und so, ne?
Betätschelt und meinten ja. nur, oh, ist das schön, seid ihr alle schön und das war schon mal so ein Schlüsselerlebnis und dann das Knallererlebnis war dann, als am nächsten Tag die Convention aufmachte und zur Eröffnung der Bischof ein Gebet sprach, ey, und für uns alle ruhige Hände wünschte.
Ah, geil.
Ey, da haben wir echt alle so eine Gänsepelle.
Ja,
Alter,
voll.
Wo sind wir hier?
Alter.
Der Bischof kommt, spricht hier ein Gebet für uns alle morgens und wünscht uns ruhige Hände für den Tag, ey. Und in Samoa beginnt man morgens mit dem Tätowieren.
Da sieht man ja schon, dass er euch das wünscht. Ruhige Hände, weiß er schon, er ist ja auch in der Materie irgendwie drin das und hat nicht irgendeine Floskel losgelassen. Ne?
Das war irre. Dann eben in der Kombination, die wirklich alten europäischen Tätowierer kennenzulernen und in einem Umfeld zu sein, wo Tätowierungen eine ganz andere Wertschätzung haben. In Samoa, ey, ist deine Mama stolz, wenn du eine neue Tätowierung hast. Die sagt, oh Junge, toll, hast eine neue Tätowierung, schön. Ja, der Bischof
Europa ist ja eher so, musste das jetzt sein? Also noch nicht mal so, wie sieht das jetzt aus?
Ja,
ne? Aber so ehrlich, vom Herzen auf begeistert, das genau. ist natürlich eine ganz andere Haltung. So, ne?
Halt in einem Umfeld zu sein, in dem die Tätowierung eben ein Zeichen von gesellschaftlicher Stärke ist, von gesellschaftlicher Integrität, dass ja. man, wie gesagt, kein untätowierter Mensch in Samoa wird jemals Karriere machen.
Wahnsinn, ja, das ist geil.
Ein untätowierter ja. Mensch ist ein absoluter Loser.
Ja.
In der polynesischen
Gesellschaft. So ein bisschen wie im Jahr 2020 in Europa. Ohne Tätowierung wirst du niemals Profifußballer.
Ohne schlechte Tätowierung.
Ja, ja. Ohne redundante Schriftzüge, Engel und.
Ja, oder Tätowierungen, die man am Fußballplatz nicht lesen kann. Dann könnt ihr die mal kaputt lachen. Ja, lass euch ja. doch mal Sachen machen, die man sehen kann, ihr Pfeifen. Ja, da gibt es so tolle Konzepte. Ja. Naja, wie auch immer. Das war eben so ein Schlüsselerlebnis zu merken: Mein Gott, ey, Tätowierungen können ganz, ganz anderen Stellenwert haben als in unserer Welt. Ja? Und.
Aber ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich meine, du kommst ja wieder nach diesen zwei Wochen, bist total glückselig und beflügelt quasi.
Ja.
Und ist ein sehr hehres Ziel, aber hast du gedacht, so, okay, diesen Spirit versuche ich jetzt, ich weiß gar nicht wie und ob das überhaupt funktioniert, aber so ein bisschen hier hinzutragen? Oder hast du gesagt, das funktioniert eh nicht, aber für mein Mindset war das vielleicht irgendwie mal ganz geil?
Doch, das ist eigentlich durch ein weiteres Schlüsselerlebnis dann zu meiner Lebensaufgabe geworden, sogar ein bisschen, weil in der Woche, nachdem ich wieder hier war, der größte Tross von den Leuten, die da teilgenommen hat, ist in der Woche drauf, nachdem das da vorbei war, nach Neuseeland weitergeflogen.
Ja.
Weil da auch eine Convention stattfand, unter einem ähnlichen
ja.
Veranstaltungsaspekt, eben nicht eine kommerzielle Tattoo-Convention zu machen, sondern mehr ein kulturelles ja. Event.
Hm.
Und in der Woche ist Paolo dann leider verstorben direkt.
Ach krass.
Ja, das war für uns. Ich
also quasi sein großes Ziel, wo der darauf hingearbeitet ja, hat.
Ja, vor allen Dingen auch
erfüllt.
Die Freude, sich wiederzusehen, diese ganzen Gedanken weiterzuspinnen. Ja, der ist stumpf erschlagen worden, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Von wem? Weiß man das?
Ja, ich weiß es genau.
Aber du sagst es nicht.
Ich kann es sagen, es ist lange genug her, von seiner eigenen Ehefrau aus Eifersucht.
Weil der mit einer anderen Frau oder was?
Angeblich.
Ne? Krass.
Wurde auf Samoa halt gesehen und wie gesagt, seine Familie lebt in Auckland, in Neuseeland, wie ja. die meisten Samoaner. Und
wurde die verurteilt oder?
Sie hat ein paar Jahre im Gefängnis verbracht dafür. Ja.
Aha.
Sehr lang. Ist in der polynesischen Gesellschaft
bitter.
Eine der häufigsten Todesursachen, Eifersucht.
Ah, auch schön.
Ja, ist so okay. eine gesellschaftliche Eigenheit da. Man sollte ja. sich da eine Sache merken, wenn man da jemals zu Besuch ist. Ey, man hat irgendwo sehr gut gegessen, ey, sagt man bei der nächsten Familie am Tag danach nicht, ah, das Wildschwein hat mir aber besser geschmeckt bei den anderen. Macht das nie. Ey.
Ah,
kannst okay. damit Familienfäden auslösen.
Oh, 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 okay.
Jahrelang schwelen dann.
Ja,
ja immer ey, alle gleich behandeln.
Ach,
nie einen über den anderen stellen.
Okay.
Ganz gefährliche Sache bei den Leuten.
Wahnsinn.
Ne, die sind sehr, sehr eifersüchtig aufeinander und gehen damit unter ruckzuck aufeinander los. Und ja, lange Geschichte kurz, genau das ist mit Paolo passiert. Seine Frau war sehr eifersüchtig.
Ja.
Auf eine Europäerin.
Ja.
Und hat ihm am Orgelspielen den Schädel aufgeschlagen von hinten. Hey. Eine Woche, nachdem wir uns alle getrennt haben. Ah, die anderen haben sich vorbereitet auf die am Wochenende folgende Veranstaltung in Auckland, in Neuseeland, und er hat sie nicht mehr erlebt.
Kannst dir nicht aus, im Film hätte es nicht geglaubt, ne? Was für ein Drama.
Und ich werde es nie vergessen, weil Hans war noch hier, der war noch ein paar Tage geblieben, und du hast ein enormes Jetlag, wenn du
klar,
auf Polynesien zurückkommst.
Da ist ja komplett alles auf links gedreht.
Komplett.
7 Tage wach.
Umgekrempelt, hast auch noch eine Datumsverschiebung gehabt und all so Sachen. Und wir lagen dann hier.
Der
und
linke waren, Arm ist auf einmal auf der rechten Seite
genau,
auch.
Wir waren alle geflasht und haben uns Sachen notiert und aufgeschrieben.
Und dann ein paar Tage später kommt die Nachricht. Ja.
Und dann ging morgens um 3 auf einmal das Telefon hier. Und ich wusste am Klingeln schon, ey, irgendwas ist passiert. Ey.
Ja klar, sonst stellt ja um so eine Uhrzeit auch nicht. Ne?
Und Jacqueline war am Telefon. Die war mit
Jacqueline
nach,
Spörle, ja.
War mit nach Neuseeland noch gegangen.
Ja.
Und meinte, ey, Paulo ist tot. Ich dachte, nein. Und die Details kann man halt in den Tagen danach. Und
aha.
Ja, das war für uns alle schon, das hat diese ganze Gruppe an Menschen, die da war, auch sehr zusammengeschweißt, muss ich sagen. Wir haben danach immer alle sehr engen Kontakt gehalten, über die Jahrzehnte inzwischen.
Mhm.
Und für mich hat sich in dem Jahr extrem was verändert einfach, weil Tätowieren war für mich nicht mehr dasselbe. Ich habe da gelernt, ey, Tätowieren.
Du hattest zu dem Zeitpunkt 99 schon, ich glaube, wie lange tätowiert?
Ich hatte meinen Laden schon 10 Jahre, 1999.
Du hast 89 aufgemacht?
Ja.
Krass.
Ja. Aha. Ich habe vor 35 Jahren angefangen zu tätowieren.
85 dann? Nee. Doch, kommt. 35 Jahre, jetzt ist 2020. Müsste 85
ja,
dann.
Ja, 85 habe ich langsam angefangen zu lernen, ja. 85, 86.
Wo, wie, warum?
Ich war, als ich Jugendlicher war, kleiner Punkrocker. Ich habe in einer Band gespielt. Ich war viel unterwegs. Mit
hier mal?
Band. Ja, ja.
Ja.
Und wir waren recht bekannt und ein paar Europatouren gemacht. Ich war viel in italienischen besetzten Häusern, in Amsterdam viel gespielt, hier in ganz Deutschland. Und durch den Punkrock oder ich war Skatepunker halt, Frühtätowierung gesehen, mit 14, 15 Interesse dran bekommen. Und ich habe auf meiner Schulabschlussfahrt im Alter von 17 habe ich mein erstes Tattoo bei Hanky Panky bekommen.
Ach, in Amsterdam direkt.
Ja, ja.
Krass.
Are you 18? I'm 19. Ja, früher konnte man dann noch einfach mal krücken.
Ja.
Und da habe ich meine erste Tätowierung bekommen. Und
was war das für ein Ding?
Hier, der.
Ach, da ist er da.
Ah, ja, hier. Oben,
der Schädel. Der Schädel.
Ja.
Ja, grün im Auge, alles noch voll drin. Super.
Ja,
ja cool.
Ja.
Ja.
Und als ich den bekommen habe, ich habe früher schon sehr viel gezeichnet, habe viel für Fanzines gezeichnet, Plattencover, Flyer für Konzerte und so Sachen.
Ja.
Schulbücher waren immer vollgemalt, ne? Mathe immer 5, Kunst immer 1.
Ja. Geschwister hast du?
Ich habe einen Bruder, ja.
Was macht der?
Mein Bruder ist LKW-Fahrer.
Ja.
Ja. Der ist was jünger wie ich auch.
Ja.
Und ich hatte Interesse an Tätowierungen, am Zeichnen, am Subkulturen, allem natürlich. Und ich habe, als ich diese erste Tätowierung bekommen habe, ich fand das so geil. Ey, der Typ malt mir ein Bild und kriegt danach direkt sein Geld in der Hand.
Ja. Ey, ehrlicher so, geht's nicht, ne?
Genau, ich dachte, das ist diese ganze Bürokratie dazwischen, Rechnungsschreiben, alles, das ist überhaupt nicht da. Das fand ich so toll. Ich dachte, Mensch, das wäre ein Beruf, der würde dich interessieren.
Ja.
Ein Jahr später wollte mich dann die Bundeswehr. Ich wollte überhaupt nicht. Hab alles Mögliche versucht, der Sache irgendwie zu entfliehen, mit Krücken, mit
Zivi gab es das schon, war aber total schwer
gab's
wahrscheinlich.
Gab schon.
Ne?
Ich habe auch eine Verweigerung geschrieben, nur habe ich da reingeschrieben, für so einen wie den dicken Kohl würde ich nicht im Krieg ziehen. Das kam nicht so richtig an. Die Verweigerung wurde abgelehnt. Dann habe ich versucht, mit 5 Stunden zu spät zur Musterung zu kommen, trotz besoffen. Hat auch nicht funktioniert, wirklich.
Also bisher eigentlich klassische Tätowiererkarriere, würde ich sagen.
Ja, ich war auch schon tätowiert bei der Musterung und stand da in der Unterbuchse vor denen.
Ach so, dann haben die schon gesehen, ja, okay.
Wankend, hatte auch ein paar Atteste dabei. Ich bin viel und kräftig Skateboard.
Abszesse oder Atteste?
Atteste. Für kaputtes Knie und kaputte Hüfte und so. Und dachte, da kommen jetzt hier tätowiert und betrunken und viel zu spät.
Was soll ich denn noch machen?
Was denn noch? Die werden dich 4 mustern. Und dann gehst du danach noch zum Psychiater und sagst, ich habe nicht alle Tasten im Schrank und höre immer Stimmen und dann wirst du ausgemustert. Die haben mir auf jeden Fall einen Strick daraus geredet. Die haben mir angeguckt und meinten, Herr Gantenberg, wenn sie keine Blomben und eine Brille hätten und keine Brille hätten, dann könnten sie bei uns Jets fliegen. Haben die mich zwei gemustert, die Säcke. Da war natürlich mit dem Psychiater, brauchte ich gar nicht mehr versuchen. Das ist die Scheiße, ey. Weil ich gerade 18 Jahre
alt. Die erkennen ihre Schweine am Gang, ne?
Ja, das ist scheiße, ey. Jetzt Verweigerung nicht anerkannt. Gerade 18 Jahre alt, der kalte Krieg im vollen Gange. Hier,
ja,
die
Russen,
hier die Ami, überall Atomraketen.
Alle Panik.
Und ich so, nee, willst du gar nicht. Bin ich nach Amerika geflogen mit einem One-Way-Ticket.
Mit 18?
Ja, gerade 18. War ich,
krass.
Hab ich hier
hat damals gekostet. Total viel Geld wahrscheinlich.
Okay, 1200 Mark oder was habe ich bezahlt?
Kohle hattest du woher?
Ich habe auch für Zeche Schrott sortiert. Ich habe schon immer mal einen Baum erlocht zwischendurch. Der Vater wollte gerne eine Lehre machen.
Hast du Realschule gemacht? Bist dann
ich habe Realschulabschluss
gemacht. Das heißt mit 16 oder was? Wahrscheinlich.
Nee, 17. Ich bin Pappen geblieben natürlich.
Ja, ich auch. Ne? Ja.
Und mein Schulabschluss, damit hätte ich mich auch nicht bewerben müssen.
Ja.
5 in Mathe und weißt du, war nicht gut.
Ja, ein
Schule war nicht so mein Ding wirklich.
Ja, ja.
Mir nie so richtig Spaß. Und ich wusste ja, mit dem Zeugnis musste ich nicht bewerben, aber ich habe in Ferien schon immer viel auf Baustellen gearbeitet.
Ja, ja.
Ich hatte also eine Liste an Baufirmen, wo ich bekannt war, die meine Arbeit auch geschätzt haben. Ich war nie faul oder so. Und konnte eigentlich immer recht unkompliziert, recht schnell Geld verdienen, wenn ich
das
brauchte. Und das war dann in dem Jahr, wo Tschernobyl in der Luft geflogen ist, das weiß ich noch.
Da bist du nach Amerika rüber.
Genau, da bin ich im April in den USA geflogen mit einem One-Way-Ticket nach San Francisco.
Warum San Francisco?
Ja, weil...
Klischee, Hippie, nee,
Ich kannte eine Frau in Idaho, ein Mädchen in Idaho, mit der war ich hier ein halbes Jahr zusammen, hier in Deutschland.
Was hat die denn hier gemacht?
Die war auch hier punkrockmäßig unterwegs.
Aha.
Und die war, die hat dann in der...
Von Idaho nach Mal.
Von Idaho ist sie irgendwann nicht in Mal, in Kirchhellen hatten wir eine WG.
Ah.
Hatten wir ein altes Bauernhaus auch.
Ja.
In dem unten eine Kneipe war.
Wie und praktisch.
Genau, ja, die Kneipe hat dann aber irgendwann zugemacht, weil der Wirt wegen Koksverkaufen eingeknastet wurde. Und die ganze WG ist dann auch nicht auseinandergebrochen, die ist erfroren, ey. Da war so ein kalter Winter, dass wir alles, was nicht gefrieren sollte, in den Kühlschrank stellen mussten. Wenn du irgendwann auf den Tisch vergessen hast, weil hat morgens knüppelhart gefroren, ey. Die Toiletten sind eingefroren, die Wasserleitungen sind dann, alles war eingefroren in der Bude irgendwann, weil die Heizung nicht mehr betrieben wurde und so. Dann sind wir dann raus und haben dann in Gelsenkirchen-Buer Bahnhof Nord, da hatten wir das Gebäude, die obere Etage.
Mit Heizung.
Da hatte man uns versprochen, ey. Wir waren dann ein halbes Jahr später, waren wir dann in der Bild-Zeitung mit der WG, weil wir da, da darf ich das alles gar nicht so richtig erzählen.
Das ist schon verjährt.
Das ist verjährt, da haben wir einen großen Schaden hinterlassen. Da haben wir eine ganz schlimme Abschlussparty gefeiert.
Abriss, ja.
Und dabei gab es dann einen größeren Wasserschaden. Und der damalige Pächter des Gebäudes war ein Antiquitätenhändler. Und er hatte die ganze untere Etage mit Antiquitäten.
Und die waren dann nass alle.
Die waren etwas nass.
Ja.
Und die Party wurde von einem Streifenwagen beendet. Das war unser Glück.
Ja.
Ne, wir sind alle durch ein Kellerfenster da eingestiegen, weil die Schlüssel schon weg waren. Haben dann nach oben wild gefeiert. Und irgendwann rannten zwei Polizisten mit Taschenlampen da rum und wir, ja, komm mal raus jetzt. Und was die beiden nicht geschnallt haben, wie viele Leute in der Bude waren. Ne?
Mhm.
Jemand war der Wagen umringt und die meinten, naja, geht jetzt mal besser alle nach Hause.
Ja.
Ja, und aus der Zeit kannte ich die Nina halt. Die ist dann irgendwann Schauspielerin geworden. Immer die hat bei Star Trek mitgespielt. Und
krass.
So. Ja. Ah. Ja, die lebt in Los Angeles jetzt, die Schauspielerin.
Aha.
Ja, und zu der bin ich hin nach Idaho.
Hast du Kontakt mit der?
Ich habe noch Kontakt mit der, ja klar.
Lustig, cool.
Ja. Und zu der bin ich hin nach Idaho, die hat da gelebt mit ihrer Mama damals noch.
Aber erst nach San Francisco.
San Francisco, von da aus mit dem Greyhound nach Idaho, weil das war ja die einzige Adresse, die ich wirklich hatte.
Hattest du irgendein Knowledge, Wissen von Tattoo-Shops in San Francisco?
Nicht, so
nicht, ne?
Nicht. Ich war bei Hanky Panky tätowiert worden. Ich konnte mir vorstellen, wie ein Tattoo-Laden aussieht.
Ja.
Ich hatte auch schon ein paar andere Tattoos hier. In Münster gab es auch so einen Engländer, der tätowiert hat. Der hatte mir auch schon was gemacht.
Mhm.
In Hamburg war ich beim Sunset, beim Harry.
Ja.
Der hatte mir was gemacht. Ja, und ich wollte natürlich gern tätowieren lernen. Das hätte mich interessiert.
Ja.
Dann hat er den Idaho nicht so lange geklappt mit dem Mädchen. Die wollte dann an Los Angeles Schauspieler werden.
Ja.
Ich konnte aber bei der Mutter wohnen. Ey. Ich kam mit der Mutter, mit der Joy, unheimlich gut klar. Mit der habe ich heute auch noch guten Kontakt.
Aha.
Die hatte ein Riesenhaus.
Krass.
Ich konnte da wohnen. Eine Arbeitserlaubnis hatte ich ja nicht wirklich. Ich war illegal da. Ich war fast ein Jahr da, das erste Mal.
Aha.
Ich habe dann immer da Rasen gemäht, in der Nachbarschaft Häuser gestrichen.
Und wahrscheinlich relativ schnell ganz gutes Englisch gelernt auch. Ne?
Genau, mein Englisch war so okay.
Aber ja, aber wenn du da lebst, klar.
Genau, keine Deutschen um mich rum gehabt, nix. Ey, da ging er mit dem Englisch ruckzuck, ja.
Ja.
Und ich bin viel Skateboard gefahren früher, hab die Stadt mir dann immer erskatet so und irgendwann stand ich dann vor dem lokalen Tattoo-Laden.
Aha.
Electric Dragon, Russell Myers. Und bin da rein und der Russell war der erste Typ, den ich kennengelernt habe, der anders war. Das war so ein alter Hippie.
Ja.
Und der meinte direkt, hey, how you doing, how can I help you? Der war so ein ganz freundlicher Typ. So.
Ja, ja,
und
offen.
Ganz anders wie die anderen Tätowierer, die ich bisher kennengelernt habe.
Ja. Kein grimmiger Biker. Ja, oder
genau,
so,
der, ne? Der hatte ja. so Blümchenarmbänder und von Ed Hardy ein paar Sachen auch und so. Cool. Und ich habe denen dann meine Tattoos gezeigt.
Ja, ja, von der Hanky Panky fand er wahrscheinlich geil. Und
wollte er natürlich sehen, wie von Amsterdam, zeig mal her und
ja,
so.
Ja, ja.
Und Russ war auch jemand, der früher schon alles selbst gezeichnet hat und so. Also war ein sehr, sehr guter Tätowierer für seine Zeit schon. Aber.
Ja.
Und ein unheimlich netter Typ. Und von dem ersten Tag an, wo ich da war, war ich dann eigentlich jeden Tag da.
Mhm.
Der Russ hat immer um 10 Uhr morgens aufgemacht und ich stand schon immer um 9:30 morgens vor dem Laden.
Krass.
Und hab dann da durchgemobbt erstmal. Ich kannte wie von der Baustelle, ne? Mit der Augen lernst du, Junge.
Ja, erstmal machen.
Wie machen die Leute das? Und dann kopierst du. Dann hab ich ihm dann alles aus der Hand genommen, ne? Dann nach 2 Wochen habe ich die Nadeln sauber gemacht. Die wurden ja damals noch sauber gemacht. Mhm. Und dann konnte ich den Sterilisator bedienen. Dann konnte ich den Platz aufbauen. Dann konnte ich mit Leuten quasseln. Und irgendwann nach einem Monat meinte der zu mir, hör mal, Junge, du willst halt lernen, ne?
Und ich so, jo. Ich sehe das doch.
Ich merke das doch.
Ja,
ne?
Ja.
Du willst halt doch lernen. Jo. Ich bin einfach immer wieder gekommen.
Ja, ja,
ich habe gar nicht gefragt und habe mich halt nützlich gemacht.
Ja, ja.
Und dann hat ihm halt gefallen, ne? Dass da einer ist, der hilft und bla. Und ich habe dann da, wenn nichts zu tun
ja,
war.
Ja, so muss man es ja machen. Wenn er jetzt am ersten Tag angekommen wärst, ich würde gern tätowieren lernen. Gesagt,
kann
dir
eh keiner zeigen.
Ja.
Du kannst nur zugucken und dann lernen musst du es eh selbst. Ne? Ja. So sehe ich dann heute auch noch.
Ja.
Und ja, bei dem habe ich dann ein Dreivierteljahr fast verbracht. In der Zeit.
Hattest du mal irgendwie Schiss wegen Aufenthalts, dass du dich.
Ach, da hast du dir damals keine Gedanken
gemacht wegen
so Sachen.
Du warst ja 19.
Ich kannte da ja auch illegale Mexikaner und so. Also, das war da.
Scheiß
war da,
drauf. War ja, schon. Und Idaho ist ja. Also,
nein, da hat man jetzt nicht. Und so ein weißer Typ im Skateboard, der wird doch von Polizisten nicht unbedingt angehalten.
Nicht wirklich.
Ich war da nicht so prädestiniert.
Ja.
Ich habe dann irgendwann eine andere Frau da kennengelernt. Ich war ja jung und so. Und mit meinen Eltern stand ich immer telefonisch ab und zu mal in Kontakt. Hab da mal,
Junge, was machst du?
Junge, wie läuft es? Was machst du denn? Wann kommst du wieder? Und so.
Und, ja, das, nein, gar nicht.
Der Vater meinte dann irgendwann immer, Junge, das Bundesamt für Zivildienst hat geschrieben, du kannst doch mal eine neue Verweigerung schreiben. Weil Feldjäger, alle waren natürlich bei meinen Eltern. Haben natürlich.
Ach ja, stimmt. Hatte ich jetzt schon total vergessen. Ja, die waren hier hinterher. Ja, klar.
Ja, und der hat gesagt, ich gebe ihm keine Auskunft und so. Ne? Und die USA hätten mir wegen so einem Scheiß.
Gib mir nur einen Tipp. In Idaho ist der auf gar keinen Fall.
Nein, das nicht. Aber es gab keine Auskunft von meinen Eltern, wo ich mich aufhalte, aus.
Ja.
Ja, ne? Blut ist dicker als Wasser, haben wir nichts verraten.
Ja, und ganz ehrlich, meinst du, den Aufwand hätten die dann...
Hätten die auch nicht.
Ach, scheiß drauf. Ne?
Ich hab dann die Möglichkeit bekommen, nochmal eine neue Verweigerung zu schreiben.
Ja, was für ein geiler Move. Alle hauen nach Berlin ab und
ja,
du so, ach komm,
San Francisco. Da hast du recht. Ey.
Ja, ja.
Drei Viertel meiner Clique ist damals nach Berlin gezogen.
Logisch.
Ey. Aber die sind auch gestorben, wie die Fliegen. Ey.
Weil Drogen und alles.
Klar, ne? Ey, da leben wir einfach kälter und härter in Berlin als hier im Ruhrpott. Und viele, viele Kumpels sind auf der Strecke geblieben. Und ich wäre dafür anfällig gewesen. Ich habe mir gedacht, nee, das mit Berlin lässt.
Ja.
Er wäre der Musik wegen und so zwar besser gewesen, aber ich hatte keinen Bock auf Berlin. Ich war da ein paar Mal, als ich sehr jung war, schon zum Spielen auch und so mit der Band. Und
du wusstest so ungefähr, was einem da blüht.
Ich kannte
so, ne?
Berlin ganz genau. Hier G37, Görlitzer Straße, drittes Hinterhaus. Ey, da hat meine ganze Clique gewohnt. Ne?
Ja.
Ey, wenn sie nicht an Alkohol und Drogen krepiert sind zum Teil, dann haben sie sich irgendwann aus dem Fenster gestürzt. Oder?
Ja, krass.
Sonst war, ne, und das war nicht meine Stadt Berlin. Ich wollte das nicht. Und ich habe dann halt beim Russell so meine ersten Gehversuche gemacht, konnte dann hier mein Zivi nachholen dann doch noch. Habe ich zum Teil gemacht, nicht so wirklich. Habe dann nochmal mit der Band gespielt. Wir hatten unseren Proberaum in dem Jugendheim, wo ich dann auch mein Zivi gemacht habe. Wir hatten dann noch ein paar große Tourneen mit der Band, aber dann kam so der Scheideweg, Junge, was ist jetzt hier Musik oder Tätowieren?
Hattest du auch überlegt, weil du ja anscheinend in den USA eine super Zeit hattest, da wieder irgendwie wieder zurückzugehen?
Ich bin dann mit der Frau, die ich da kurz bevor ich hier nach Deutschland zurückgekommen bin, kennengelernt hatte, die ist damals mitgekommen, dann auch schon vor Beendigung meines Zivildienstes wieder mal unehrenhaft entlassen oder habe mich selbst entlassen. Ich bin zurückgegangen nach Idaho auch wieder.
Mhm.
Ich war dann nochmal eineinhalb Jahre beim Russ. Mhm. Und ich war halt jung und wild. Ein paar Sachen sind da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen da drüben.
Ja, du warst da Anfang 20, ne?
Ja, 21, 21, dann.
Das ist noch sehr jung.
Ich musste Land verlassen. Ich sollte dann da eine Gefängnisstrafe.
Wegen was?
Ach, wegen einer Kopfnuss.
Gegen wen?
Ach, dieser Typ in der Kneipe, der mir Bier über den Kopf geschüttet hat, so ein Footballspieler. Und das ging vor Gericht, da war alles konfus. Und ich habe mich dann damals einfach verdrückt. Das war auch gut.
Ey. Ja, ja, ja.
Ich fand pulverförmige weiße Drogen ganz toll, als ich da jung war und dachte, ich bin der coolste Hecht. Und
ja, vor allem, wenn du so jung und tätowierst und du kriegst jeden Tag von jedem Bar Kohle zu, ne?
Ja, ich war
zu jung fast.
Genau, ich war zu jung und zu heftig unterwegs und das war gut, da mal rauszukommen eigentlich. Und bin dann mit 22 wieder hier gelandet und habe dann meinen Laden hier aufgemacht. War noch ein paar Jahre ziemlich unmöglich und dann habe ich langsam die Kurve gekriegt, habe die ganze Sache etwas ernster genommen.
Womit ich dich assoziiere, ist hieß immer Top-Notch-Tattoo, Heiko und Goran.
Ja, den Goran, da hatte ich meinen Laden 2 Jahre oder so kennengelernt. Der tauchte damals bei mir im Laden auf.
Ganz kurz, gab's, als Top-Notch aufgemacht hat, überhaupt schon Tattoo-Shop hier mal?
Nee.
Nein, du warst der Erste.
Es gab den Dietmar Wurst in Dortmund.
In Dortmund.
Alles. Sonst gab es zu der Zeit nichts im Ruhrgebiet.
Ja.
Und zu der Zeit war das vom Dietmar ja auch nicht wirklich ein Laden, habe ich mal gehört. Als der Hennes dann da angefangen hat zu arbeiten, da wurde da langsam ein Tattoo-Laden. Vorher war das ja auch nur, der Dietmar hat da tätowiert.
Es geht ja auch die Geschichte, dass der Dietmar irgendwie in seinem Biker-Club war und die haben einfach nur Stöckchen gezogen oder sowas. Du wirst Tätowierer, da ist Geld zu machen. Der konnte überhaupt nicht zeichnen und nichts. Ne?
Ich habe den Dietmar leider nie kennengelernt. Aha. Das finde ich auch schade. Sonst gab es niemanden. Ich war quasi, ich habe die Tage in deinem Podcast mit dem Dieter gehört, dass es in Duisburg jemand gegeben haben muss, der da so was Ladenähnliches hatte. Den habe ich aber auch nicht kennengelernt. Aha. Ich war so allein auf weiter Flur zunächst mal. Und im zweiten Jahr, wo ich hier war, kam dann dieser Hugo in den Laden. Der sprach kein Wort Deutsch.
Ich habe den auch einfach von mir aus Goran genannt. Keine Ahnung, wie der wirklich hieß.
Der heißt Goran Lasitz. Der tätowiert er auch heute noch. Wir haben noch ein gutes Verhältnis.
Ja.
Und der sprach kein Wort Deutsch und mit Händen und Füßen fing er dann an, ja, er möchte gerne tätowieren lernen. Ja, Junge, das wollen viele, haust du rein. Aber der holte dann Zettel
wollten
raus.
Wollten das zu der Zeit wirklich viele?
Ja, da gab es schon die ersten,
ja, schon ein paar,
die
auftauchten,
so, ne, die Interessanten. So. Und ich bin ja auch noch so sozialisiert worden, auch beim Russ, obwohl er ein Hippie war. Alter, ne, was ich dir hier zeige, bleibt unter uns. Mhm. Ne? Also ich habe noch gelernt, dass man nichts irgendwem erzählt, was man gelernt hat, ne? Mhm.
Oder derjenige muss sich das erarbeiten, dann habe ich das Vertrauen.
Ey, Alter, ich habe schon 3 Jahre tätowiert, bis man mir die 7er Magnum erklärt hat. Ne? Mhm. Ich habe die zwar gesehen, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wie man die macht. Da hat man mich lange nicht bei zugucken lassen.
Ganz kurz, ne? Das hatte der Dieter ja auch erzählt in unserem Gespräch, dass er sagte, so dass zu der Zeit, auch Anfang der 80er, dass irgendwie Adressen von Suppliern, also von Equipment-Herstellern, Tattoo-Maschinen, Bauern und so weiter, dass sie für teuer Geld und so gehandelt wurden. Wie bist du denn an ein Equipment gekommen zu der Zeit?
Ja, ich hatte die Beziehung halt durch Russ. Ne? Ich habe meine ersten Sachen auch durch Russ bekommen.
Ja.
Ich hatte ein paar National-Maschinen und so Sachen und habe dann, weil ich ja anständig Englisch konnte, auch korrespondiert dann mit Spalding und Rogers,
ah, cool,
die
ja.
ersten Sachen bestellt.
Ja.
Spalding war damals eigentlich auch keine schlechte Adresse. Die hatten ein paar Dinge, die wirklich sehr, sehr gut waren im Programm. Die hatten auch totale Scheiße.
Aha.
Wie einen berühmten großen schwarzen Trafo, der aussieht wie so ein Atomkraftwerk. Der schlechteste Trafo, den es gibt zum Tätowieren. Es gibt, glaube ich, kein Gerät, was übleren Strom produziert.
Aha.
Damit läuft die beste Maschine scheiße mit dem Kasten.
Man soll auch erstmal schaffen,
aber das wir hatten früher alle so ein Ding und dachten, das wäre die Erfüllung. Ne?
Ja. Und nein, dein Jugoslawisch war auch noch nicht so gut, aber Goran stand immer noch vor.
Ich war zwar mit den Großeltern oft in Jugoslawien im Urlaub, aber mein Serbo-Kroatisch war scheiße.
Ja.
Und der Deutsch von Goran war nicht vorhanden. Der konnte natürlich auch kein Englisch.
Nichts. Was hat der denn hier gemacht?
Der war der klassische Kriegsflüchtling. Ey.
Ah,
Ende
okay.
der 90er. Ne?
Ah, okay.
Nee, Entschuldigung, das
Anfang
war ja
90.
Anfang der 90er.
91, 92.
Der Konflikt ja da los. Ey.
Ah ja, genau.
Und
Du hast 89 aufgemacht, 2 Jahre, 91, passt.
Genau, und der war zu der Zeit.
Hast du mal Glück gehabt, Heiko? Ich bin alles überprüft.
Der war zu der Zeit Polizist in Serbien und der wurde immer wieder in Kosovo geschickt, Leute verprügelt.
Ach, scheiße.
Und dann hat ihm überhaupt nicht geschmeckt, ey.
Ja, das glaube ich
wohl. Der ist dann da weggelaufen. Der hatte hier irgendwo im Kreis Recklinghausen Verwandte. Und zu denen ist der hin. Und der hat mir damals mal erzählt, dann als er dann Deutsch konnte, er hat durch Zufall hat er den Laden gesehen. Mhm. Und Goran war damals schon ein Wahnsinnszeichner.
Ja.
Er hat von Kindheit an Comics gezeichnet und Sachen gezeichnet. Und
hatte der selber Tattoos auch?
Gar nichts. Null.
Ja.
Und der hat sich dann einfach ein Blatt Papier genommen und Kugelschreiber, hat er mir mit Zeichensprache gesagt, kann ich mal haben, und hat angefangen Sachen zu malen.
Und du sofort so,
irgendwas gesehen, was ich gezeichnet hatte, und hat das dann mal eben 10-mal besser gezeichnet.
Ah, und du so, scheiße, der Bengeler Talent, so, ja.
Da habe ich dann direkt gesehen und gedacht, scheiße,
ey, scheiße, der ist gut.
Richtig zeichnen, wieder zeichnen kann, ne? Ja, und dann hat er das ähnlich gemacht wie ich, das einfach.
Aber geil, auch wie im Film, ne? Du verstehst den nicht und der sagt hier Zettel, Stift und dann.
Wir konnten überhaupt nicht kommunizieren die ersten Monate. Ja. Und er hat das genau gemacht wie ich, der ist einfach immer wieder gekommen.
Welchen Teil von bleib weg hast du nicht verstanden?
Genau. Und das war dann auch total geil hinterher, wo ich ihm dann die ersten Sachen gezeigt habe und so. Hast du das verstanden, Goran? Und er hat dann immer genickt, ja, ja. Und dann hast du gemerkt, der hat überhaupt nichts verstanden. Nichts von dem, was du gerade gesagt hast. Er hat einfach immer nur ja gesagt. Was hat das so geil, Mann? Ja. Wie auch immer, wir haben dann, ich glaube, fast 15 Jahre auch zusammengearbeitet.
Mir kam das Ganze etwas kroatisch vor.
wir hatten echt eine sehr, sehr gute Zeit, die ersten 10 Jahre. Danach wurden wir dann so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar.
Ja.
Wir hatten dann so ein paar Missverständnisse. Dann haben wir
der Sex war nur noch routinemäßig?
Genau.
Ja, ja, sowas.
Und die Küste nicht mehr richtig leidenschaftlich und so.
Ja.
Und wir fingen dann an, uns so auseinanderzuleben. Und dann kam diese wirtschaftlich sehr, sehr schwache Zeit nach dem Jahrtausendwechsel. Es gab mal so zwischen 2001 und 2004 so eine richtige Flaute im Tätowieren, auch hier in Europa.
Wie erklärst du dir das? Hatte ich jetzt gar nicht so präsent, aber erzähl mal. Also, meinst du irgendwie mit 9/11 2001? Nee.
Nee. Doch, das war danach.
War die Zeit.
Ging danach los irgendwann. Das war eigentlich weltweit so ein kleiner Hänger, aber hier in Deutschland war der sehr ausgeprägt. Aha. Da habe ich auch mit dem Ralf damals kommuniziert, der meinte, Alter, du kannst diese Woche bei mir ein Tattoo kriegen.
Also Ralf Guttermann.
Genau, die Leute, die halbes, dreiviertel Jahr immer ausgebucht waren, hatten in derselben Woche Zeit. Und war bei uns genauso.
Konntet ihr euch denn, oder im Nachhinein, kannst du dir dann einen Reim drauf machen, woran das lag?
Es war in der Phase, als Tätowieren fernsehtechnisch verwurstet wurde, begann. Also ins Fernsehen zu kommen, Miami stinkt und der ganze Scheiß kannte da auf, von dem ich bis heute noch nicht eine Folge gesehen habe.
Ja, aber da muss man ja denken, ist genau andersrum.
Ja, pass auf, das kommt ja gleich. Diese Sachen begannen, dass Tätowieren medial total verwurstet wurden. Was aber auch schon begonnen hatte, war, dass Tätowier-Equipment in alle Hände geriet. Tätowierer machten überall auf, sag ich mal, die klassische Vorbehandlung, die wir alle erlebt haben.
Also das, was viele heutzutage kritisieren, war deiner Meinung nach vor 20 Jahren eigentlich schon.
Ja, na klar.
Ja.
Das hat Ende der 90er schon begonnen, dass immer mehr Supplier auftauchten, immer mehr Zugang
vereinfacht wurde.
Ja, das Kriterium hier in Deutschland war ja immer, man muss einen Gewerbeschein haben.
Den man für 20 Euro beantragt und sofort mitnehmen kann.
Genau, ne? Ja, du musst ein gültiges Ausweisdokument haben, Führerschein reicht. Ey, aufrecht stehen, 20 auf den Tisch legen und dann hast du den Schein, dir allen Scheiß zu bestellen. Und selbst ich kriege ja Tätowier-Equipment, obwohl ich ja gar keinen Gewerbeschein habe.
Hm.
Ne, also geht auch ohne. Das heißt, diese Leute, die ich auch bis heute nicht mag, haben diese ganze Scheiße aus reiner Gier einfach jedem Deppen in den Hals geschmissen.
Mm.
Was dann dazu kam, da entstand dann auch eine Generation an Tätowierern, die eben überhaupt gar keine Obacht draufgelegt haben, wen sie ausbilden.
Mm.
Ja, die wollten gerne ihre dicken Karren fahren, faul sein, 5 Leute für sich anschaffen haben und jede Menge Geld haben zum Koksen und einen auf dicke Hose machen, ja. Aber das hatte nichts mehr mit der Generation an Tätowierern zu tun, die ich noch erlebt habe irgendwie. Du hast das gewissenhaft nur weitergegeben. Erst wenn du wirklich sicher warst, ey, das ist ein Mensch, der hat jetzt seine Seele verkauft, genau wie du.
Hm.
dann hast du dich geöffnet und hast ihm dann aber auch alles gezeigt, was du weißt. Ey. Und der wiederum hat es aber auch für sich behalten. Ey. Mhm. Was ich heute Menschen noch für eine Scheiße erzähle, wenn die mich manchmal irgendwas fragen, wo ich immer sage, dann erzähle ich doch jetzt irgendwas.
Ja, weißt ja. Also du antwortest immer nur, was ist die Frage? Ja?
Genau.
Ja,
ja, weißt okay. Und dann hat er aber alles aufgehört. Ja, es gab dann immer mehr Leute, zum Beispiel Richtung Niederrhein runter, die Läden aufmachten auf einmal. Mhm. Und in einem Jahr 4 Auszubildende hatten, die dann 2 Jahre oder noch nicht mal 2 Jahre später schräg gegenüber von über weitere Läden aufmachten, die wieder weitere Tätowierer produzierten und so weiter. Ja, ja. Es gab so eine Tätowiererschwemme und ich glaube, dass zu dieser Zeit so ein Missverhältnis entstand zwischen Menschen, die wollten und Menschen, die anboten. Das heißt, das Ganze fing an, sich leer zu laufen. Es waren viel mehr Anbieter da,
ja, okay.
Als Leute, die Interesse hatten. Und dann kam eben diese Fernsehnummer, die wahnsinnig durchgeschlagen hat.
Ja.
Und nur 2 Jahre später hat das Geschäft gebrummt. Seitdem hört es nicht mehr auf.
Ja. Ja.
Auch mit Auswüchsen, die nicht alles andere als positiv sind zum Teil. Ja. Aber es gab da so einen Hänger und das war so ein Scheideweg. Und
ganz kurz, ich möchte da mal reingrätschen. Das klingt jetzt, verbittert ist ein großes Wort, aber mir fällt gerade kein... Es wäre, glaube ich, eine etwas, es ist, glaube ich, zu stark formuliert, aber es ist gerade das einzige Wort, was mir so spontan dazu einfällt. Und deshalb die Anschlussfrage, die, glaube ich, legitim ist. Was macht dir denn am Tätowieren heute immer noch so viel Spaß, dass du sagst so, eigentlich ist es schon noch eine gute Sache und ich bin zufrieden mit dem, was ich da so mache?
Was mir so viel Spaß macht, ist... dass ich ja seit vielen, vielen Jahren eigentlich weiß, ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Es liegt ja an mir. Es liegt ja an mir, ey, wie ich dem Kunden begegne, wie ich mir die Kunden aussuche, mit denen ich arbeite. Ey, ich kann auch den ganzen Tag spielen, was mir Spaß macht. Was für ein geileres Leben kann man denn haben?
Ja, ja, ja.
Also,
du musst nicht ans Telefon.
Genau. Eben, ich habe ja dann auch gelernt, dass all die Dinge, die mich genervt haben, dass man auf die vollkommen verzichten kann.
Ganz kurz, ich schieße jetzt einfach mal in die Runde und sag, du hast wahrscheinlich 70% Stammkunden, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Bestimmt.
Ja, oder die Kinder meiner Stammkunden.
Ja, krass. Ja.
und ich habe da auch gar keinen Futterneid oder Existenzängste oder sonst was. Da kommen immer wieder Leute, die was wollen, ja. Mhm. Und über die Jahrzehnte lernt man ja auch, ey, wie man mit den Kunden spricht, wie man viel mehr aus denen rausholt, als die eigentlich selbst vermutet haben.
Mhm.
An was sie dann sich auf einmal vorstellen können, was sie vielleicht doch haben möchten oder so.
Ach, du meinst, was die Tätowierung auch angeht?
Genau,
ne?
Die kommen natürlich mit einer Vorstellung, man hört hinzu, man nimmt die ernst.
Ja.
Und dann kann man ja mal gucken, was man daraus entwickeln kann.
Ja.
Ne? Wenn man die Begeisterung, die zunächst mal haben, wenn sie zu dir kommen mit ihrem Tätowierwunsch, wenn man die aufnimmt, ernst nimmt, ey, und die vielleicht auch noch ausbauen kann.
Ja,
man sagt, boah, ist ja eine geile Idee, aber überleg mal, man könnte doch und so weiter.
Was sicher auszeichnet, wenn man sich da deine Sachen so anguckt, das ist halt das Klassische, was halt Tätowierer haben, die schon echt lange dabei sind, ist einfach diese Streuung in dem Portfolio. Das heißt, du kannst eigentlich alles machen. Genau.
Ja, ich kann nicht
und das
alles,
ist ja heutzutage schon anders. Ja. Du hast ja ruckzuck, du tätowierst ein halbes Jahr, ne, und machst dann wieder traditional oder gehst japanisch, ne, und dann bist du da so ein bisschen in deinem Kosmos gefangen.
Nein, ich habe natürlich inzwischen Dinge, die ich bevorzuge zu machen, was ja auch mit dem physischen Verfall zu tun hat. Meine Augen funktionieren nicht mehr so, wie sie vor 10 Jahren funktioniert haben, zum Beispiel.
Was heißt das für deine Motive?
Dass ich extrem detaillierte Sachen gar nicht mehr annehme.
Okay, okay, weil, du machst es gröber.
Weil dann muss ich die Brille abnehmen, um es zu erkennen überhaupt noch. Nein, ich mache immer gern noch verschiedenste Sachen. Das hat immer ein bisschen mit den Leuten zu tun auch, ob da so ein Feuer entsteht, wenn man sich kennenlernt. Ne? Aber ich hätte es extrem langweilig gefunden, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren im Tätowieren. Ich finde es schön, es ist nach wie vor sehr vielschichtig. Es liegt auch viel an einem selbst, denke ich mal, was man macht mit den Kunden, die einem begegnen. Und solange man sich den Spaß erhält und all die Dinge, über die sich viele Leute in unserem Geschäft beklagen, eigentlich, wenn man sich die mal vom Hals schafft, dann macht die Arbeit auch wieder Freude.
Mhm.
Nachdem ich von meiner längeren Reise, wo ich dafür 2,5 Jahre weg war, wiederkam, bin ich in so ein Loch gefallen, weil mir die Leute auf den Sack gingen. Weil jeden Tag die Tür aufging, ja, hallo, ich habe mal eben eine Frage. Und ich war gerade konzentriert irgendwie dabei, habe gemerkt, boah, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock auf deine Frage irgendwie. Mhm. Du störst jetzt hier gerade irgendwie. Und dann habe ich gemerkt irgendwie, ey, du musst das vielleicht mal ändern. Ey.
Du musst da irgendwie eine Mauer, irgendwie genau, Puffer dazwischen installieren.
Du musst persönlich erreichbar sein für Menschen.
Ja.
Du kannst nicht nur per E-Mail Termine abmachen oder so. Du musst denen auch mal in die Augen gucken, mit denen sprechen. Musst denen auch schon deine Begeisterung.
Nein, zumal du brauchst ja für ein 5-minütiges Gespräch, brauchst du ja 20 E-Mails.
Genau.
Weil dann kommen Rückfragen, genau. Ping-Pong, du bist ja wahnsinnig sonst.
Und so ein Gespräch, während da ein Kunde sitzt und blutet und wartet darauf, dass es weitergeht,
Scheiße.
Ist ja auch immer getrieben und gehetzt. Ist ja auch nicht vernünftig. Und deswegen ist, seitdem wir das machen mit unseren Öffnungs- und Beratungszeiten an 2 Tagen die Woche, das ist so geil, ey. Man hängt rum, wartet drauf, dass jemand kommt und dann hat man richtig Zeit mit denen
zu quatschen. Genau, richtig, genau.
Und die schätzen das total, wenn man sich die Zeit nimmt. Wir haben ein riesen Bücherregal hinter uns stehen. Ey, warte mal, ich zeig dir mal irgendwas.
Ja, ja.
Man holt ein Buch dazu, man legt ein Foto dazu oder wir nehmen uns in der Regel einfach ein Stück Papier dazu, beginnt direkt zu zeichnen.
Klar.
Oder einen Füllstift und skizzieren auf deren Arm rum. Ja. Ach, guck mal, wenn man dann hier und so und ne, so holt man eben viel mehr raus aus den Leuten.
Guckst du dir viel aktuelle oder neue Tätowierungen an?
Doch,
bist du
schon
viel auf Instagram?
Ja, was heißt viel? Ich gucke da immer mal durch so am Tag
und
ich finde es faszinierend. Ey. Es wird so extrem viel geile Scheiße einfach gemacht heutzutage. Das ist irre, irre.
Ja, ja.
Und was mich auch umhaut immer wieder, sind eben ein paar der für mich Rockstars, die wir auch hier in Europa haben, im sagen wir mal, traditionell polynesischen oder Tribal-Bereich oder so. Wenn ich
nimm mal ein paar Namen.
Ach, Jeroen, ne? Jeroen Franken.
Ja, okay.
Die arbeiten von dem sehr erbrechlich zusammen jeden Tag.
Laserdrucker, ne?
Das ist irre, Mann, irre. Ja, ja, auch das Fund an Authentizität hinter seiner Arbeit, die genaue Recherche der kulturellen Hintergründe der Sachen, die er macht und so. Boah, gehe ich jedes Mal in die Knie. Ja. Gibt unheimlich viel.
Was hältst du von so einem Thomas Hooper, der das so ein bisschen vermischt?
Finde ich auch geil.
Ja.
Da landen wir wieder beim Paulo bei 99.
Ja, ja.
Durch sein Aufmachen, ey.
Ja.
Ich habe 99 die Tätowierungen gesehen, die in Neuseeland gemacht wurden. Oder ich war dann 2001 war ich in Neuseeland, erst einmal auch für länger, danach ganz oft.
Das hat die Tür aufgemacht für Mandala heute.
Ach ey, das hat die Tür für alles aufgemacht.
Ja, ja.
Ey, ja. Diese Fusion an verschiedenen Stilen und überhaupt im Bereich der polynesischen traditionellen Tätowierung, diese Fusionierung der ganzen Stile, die da, das ist irre, ey.
Ja.
Was daraus entstanden ist innerhalb von 20 Jahren, das ist der absolute Wahnsinn, finde ich.
Ja.
Ich finde der Tätowierung im Vergleich mit anderen Künsten eine der Künste ist, die eine Entwicklung gemacht hat in den letzten 20 Jahren, die unfassbar ist. Man kann auf eine Art und Weise die mediale Aufmerksamkeit, der Mainstream, der zustande gekommen ist, da kann man viele Dinge von total verteufeln. Sie haben aber auch extrem viel Kreativität reingebracht in die ganze Sache.
Würdest du auch sagen, ich meine, du hattest jetzt gerade ja so ein bisschen kritisiert, dass es viele Supplier gab, die einfach nur, du brauchst einen Gewerbeschein, dann schicke ich dir alles, was du brauchst. Auf der anderen Seite, die haben damit Geld verdient und konnten auch wieder besseres Equipment vielleicht entwickeln, was dazu führt, dass, oder würdest du das nicht so unterzeichnen?
Na, da bin ich traditionalist.
Okay. Davon. Würdest du denn denken?
Ich möchte mal sagen, bei den meisten Suppliern heute, ich kenne einen hier in Deutschland, den ich wirklich sehr schätze, einen kleinen Supplier oben in Hamburg, den André. Ey, das ist einer der wenigen.
Krauts Irons,
ja. Klar, das ist einer der wenigen Supplier hier in Europa, den ich kenne, wo ich sagen kann, Alter, 90% deines Portfolios an Waren, die du anbietest, taugen.
Mhm.
Ob die für mich taugen, ist egal, aber die taugen generell zum Arbeiten.
Das ist ja auch ein Tattoo-Irrer.
Ja, eben.
Der ist so ein bisschen.
Ey, und die ganzen anderen alle, Alter, die verkaufen so viel Scheiße, wo ich mich kaputt lache, ey. Wo ich mir sage, wofür braucht man den Mist, Und ich persönlich wäre nach wie vor in der Lage, ich könnte auf diese ganzen Spacken verzichten, ey. Ja. Ich habe genug Scheiße hier auf dem Grundstück rumliegen, dass ich noch 500 Jahre tätowieren könnte. Alter, ich habe noch literweise National Pigmente im Keller stehen, die mit jedem Jahr besser werden wie Wein.
Ja.
Weißt du, also was da alles entwickelt und verkauft wird, das braucht im Grunde genommen kein Schwein. Weißt du, klar gibt es auch viele Dinge, mit denen heute tolle Arbeiten gemacht werden, wo jüngere Generationen mit dem Click-and-Play-Dildo-System super klarkommen und da tolle Sachen machen. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Das spielt auch gar keine Rolle. Das ist scheißegal, ey. Am Ende ist es immer das Gleiche. Nadel rein, Nadel raus. Nicht mal Nadel. Spitzer Gegenstand rein, spitzer Gegenstand raus, ey. Mhm. Wenn die Kacke zusammenwächst, verheilt und derjenige, der das hat, am Ende damit zufrieden
dann ist. Dann ist ein Tattoo.
Das sind Tattoo, 100 Punkte für den, der es gemacht hat. Fertig, Ende der Geschichte.
Mehr du gibt's nicht, du nutzt aber schon fertige Nadeln. Du lötest nicht noch selber.
Nein, das mache ich auch seit einigen Jahren. Inzwischen selbstverständlich, weil ich eher für den Preis, wo ich die Nadeln kaufen kann, überhaupt gar keine.
Und deine Augen sind ja schon schlecht, dann werden sie nochmal schlechter.
Ja, obwohl ich hatte die Tage hier den Obi aus Mannheim hier, einen indischen Tätowierer, der wahnsinnig schöne Arbeit noch macht. Stammt aus Kalkutta, ist vor ein paar Jahren hier nach Mannheim gezogen.
Wie heißt, findet man den bei Instagram?
Ja, ist der Obi. Der Obi. Wie heißt der da noch?
Ich hoffe nicht Wankenobi.
Nee, Obi 2.0 oder so nennt er sich der
Lobby. Okay, OBI.
OBI, genau, wie der Baumarkt. Und man, wahnsinnige Arbeiten, der Mann. Und der hatte mich ganz schüchtern gefragt, der war im Rahmen unserer Tattoos in Indien-Ausstellung hier, da hatten wir uns kennengelernt, hatte der mich ganz schüchtern gefragt, ob ich ihm mal zeigen würde, wie man Nadeln lötet. Man, die Obi, so, wieso willst du das denn lernen? Ja, ich habe das nie gelernt, ich würde das so gern wissen. Und dann war der einen Abend hier, da habe ich mit dem Nadeln gelötet und hatte so einen Spaß.
Ja. Ne?
Der hat dann eine 7er Magnum mitgenommen, die er selbst gelötet hat und wollte die dann auch ausprobieren und so. Und er hat die Tage schon wieder geschrieben, hat gesagt, ey, hier, guck mal, ich habe das ganze Equipment gefunden, die Jigs und alles und hier Nadelstangen und so. Ey, ich würde gerne nochmal kommen, können wir das nochmal vertiefen? Und ich, ja, wie geil, Alter.
Cool,
klar. Ja. Weil das ist für mich zum Beispiel die Grundlage einer jeden Tätowierausbildung. Das ist das Erste, was du lernst, Nadeln löten.
Das ist so ungefähr, du bist Gitarrist und kannst deine Gitarre nicht selber
spielen. Genau, kannst nicht stimmen, brauchst ein Stimmgerät.
Ey, ohne Scheiß, hätte ich damals, oder würde ich jetzt anfangen zu tätowieren, ich würde auch wissen wollen, wie das geht.
Ich werde keinem
ausbilden. Also ich würde mir blöd vorkommen, wenn ich es nicht wüsste.
Ich würde keinem mehr ausbilden im Leben. Der Burns, der vor 15, 16 Jahren bei mir angefangen hat, hat noch Nadeln löten gelernt, obwohl wir bereits begonnen hatten, fertig gelötete zu
tun. Wie heißt er, wie findet man den, Burns?
Burns Seiken. B-U-R-N-S und dann Seiken, S-E-I-K-E-N.
Okay, weil viele Leute fragen auch immer, wir droppen dann immer Namen und dann so, boah, Blöger, kannst du mal hinterher drunter schreiben? Ja,
findet
so.
Man auch.
Ja, ja, okay.
Entweder auf der Top-Notch-Tattooing-Instagram-Seite verlinkt er sich mit Namen, der hat aber auch eine eigene Seite. Ja. Auch den Burns habe ich noch von der Pike auf Nadellöten beigebracht, weil ich das für total wichtig halte.
Ja.
Ich habe die beiden Tätowierer, die ich ausgebildet habe, nach dem ganz einfachen Prinzip ausgebildet. Die haben von mir eine komplett zerlegte Tattoo-Maschine bekommen, in alle Einzelteile, jede Unterlegscheibe, alles auseinandergenommen. Die Spulen waren noch miteinander verlötet, dass man das nicht machen muss. Ja, aber komplett auseinandergebaut und die gleiche Maschine nochmal zusammengebaut als Muster.
Ja, und dann jetzt
passt das Werkzeug dazu, sieh zu, bau die zusammen, so wie die aussieht.
Ja.
Ja, und dann haben sie das irgendwann geschafft. Klingt die denn wie die andere? Ja, so einigermaßen gut. Nadeln hast du gelötet? Ja, die sind gut, okay. Ja, bau zusammen, kannst du dir das Bein tätowieren. Echt? Ja. Ja, dann haben die mit ihrer selbst zusammengebauten Maschine und den selbst geloteten Nadeln, die sie dann auch sterilisiert haben und so weiter, haben sich als erstes selbst das Bein tätowiert.
Ja, ne? Klar.
Ja, und meistens hat es dann nur geblutet und nichts war drin, weil alles noch falsch war. Und dann geht man ins Detail. Hör dir die Maschine an, hör dir die mal an. Guck nochmal genauer. Ey, und die haben bei mir alle innerhalb im Grunde genommen von 2-3 Monaten tätowieren gelernt, ey, weil sie sehen konnten, worauf es ankommt, weil sie selbst.
Wenn ich an dieser Schraube
stelle,
verändert sich so und so.
Tut das so und so weh an meinem Bein. Ja, da blutet viel mehr, wenn sich
warum
das so
anhört. Warum ist das so?
Warum ist das so?
Ja, genau.
Und so weiter, ja. Und sobald die irgendwas auf ihr Bein tätowiert hatten, was erkennbar war, wie gesagt, ja, jetzt wird Zeit, dass du Kunden kriegst. Hol mal ein paar Kumpels von dir.
Ja, ja. Ja.
Und so lernt man tätowieren und nicht anders. Ne? Und die sind ja jetzt auch heutzutage in der Lage, bei einem Tattoo-Supplier zu stehen und sich Nadeln anzuschauen. Ja, ich war schon in Supply-Geschäften und musste so grinsen. Die meinten dann, ja, das ist hier unser Bestseller. Und zeigen mir so eine Nadel und ich schaue mir die an und denke mir, Alter, damit kannst du ja kein tätowieren. Das ist ja Körperverletzung. Das ist euer Bestseller, denke ich dann. Oh ja, prima. Ja, ich habe davon noch genug, sage ich dann immer ganz höflich. Er hat mir so viel Zeug verkauft, wo ich mich kaputt lache. Ne? Wo ich denke, ja, na klar, natürlich, ja, ja, braucht man unbedingt. Und ja, und Long-Taper-Nadel und runde Magnums und was es alle gibt, super, braucht kein Schwein, die Scheiße. Ja. Die wunderschönsten Arbeiten, die vor 20 Jahren schon gab, in einer Qualität, die seinesgleichen sucht, wurden mit derselben Scheiße gemacht, ey, wie ich sie gelernt habe vor 20, 30 Jahren. Fast 40 Jahren inzwischen.
Siehst du viele,
hat sich nichts verändert.
Siehst du viele Tätowierungen live von anderen Tätowierern auch?
Ja, ich kriege sehr oft, gehen mir die Nackenhaare hoch, wenn ich Menschen beim Tätowieren zuschaue, weil ich es handwerklich unmöglich finde. Ich sehe Menschen, die viel zu trocken tätowieren.
Ach so. Nee, ich meinte jetzt eher, ob du fertige Tätowierungen in Real Life siehst von anderen Tätowierern oder nur auf Instagram. Also hast du viel Kontakt mit Leuten, die sammeln, also wo du einfach neue Tätowierungen von anderen Tätowierern...
Wenn ich Leute hier zu Gast habe oder Leute in den Laden kommen, die andere Tätowierungen haben, sagen wir immer, Zimmer blank, Alter,
ja, lass
mal gucken.
Ja.
Also ist immer Interesse da auf jeden Fall.
Ja.
Immer sofort, komm hier, Hemd aus, ich mein Hemd aus, du dann zeigen.
Klar.
Vergleichen.
Ja,
ja nein, habe ich immer, ich will das immer live sehen. Ich finde auch sehr interessant, wie Tätowierungen altern.
Voll.
Das ist absolut.
Meine Lieblingsseite ist ja diese Lift-In-Tattoos Instagram-Seite, ne, wo dann, keine Ahnung, 20 Jahre alte Scott-Sylvia-Rose zu sehen ist oder so.
Ja,
kennst du die Seite?
Nee, kenne ich gar nicht.
Lift-In-Tattoos heißt die, also eingelebte Tätowierung.
Eingelebte Tätowierung.
Super geil. Und dann übernimmt immer einer, der Andreas Köhn war, glaube ich, auch schon mal dabei und der postet dann fast alle seine Tattoos.
Ja,
ne, geil, wer die wann gemacht hat, das ist total spannend.
Nein, finde ich
ne?
super. Ich freue mich auch mal unheimlich, wenn Leute in den Laden kommen, die ich vor 20 Jahren was gemacht habe. Alter, pack aus, will ich sehen. Ne?
Aber ist wahrscheinlich so ein 50-50-Verhältnis von, das habe ich gemacht?
Nee.
Du weißt immer?
Nein, ey, ganz oft denke ich, oh, Alter, waren das gute Zeiten, weil das waren geile Pigmente, ey.
Ah, okay, so eher.
Ne, da hat sich nämlich auch, ich sehe... Früher hat man viel Farben über Tony Bennett oder so bekommen aus England, südenglischer Tätowierer aus Portsmouth. Und Alter, waren das Farben, ey. Das gibt's heute gar nicht mehr.
Aha.
Ja, ich sehe manchmal Tattoos, die ich vor 27, 28 Jahren gemacht habe. Ich denke, boah, hätte ich gerne nochmal die Farbe, ey.
Mhm, okay.
Weil die ist drin, die wandert nicht im Körper, nichts. Ne?
Mhm.
Toll, ey, gibt's heute gar nicht mehr. Ne?
Heiko, du hattest gerade eben kurz anklingen lassen, dass du gesagt hast oder dass du der Meinung bist, dass... Ich wähle jetzt mal diesen ganz großen Begriff Kunst, dass sich kaum etwas in der Kunst, dazu zählen wir jetzt einfach mal Tätowierungen dazu, das machen wir jetzt einfach mal, kaum so entwickelt hat in den letzten 20 Jahren wie das Tätowieren selbst.
Absolut. Ich finde, wenn man Tätowieren mit anderen Kunstgattungen vergleicht, gibt es nichts, was so durchgestartet ist. Mhm. So ein Siegeszug durch alle Teile der Gesellschaft gezogen hat. Damit meine ich jetzt nicht nur an Quadratmetern an tätowierter Haut, die entstanden sind, sondern auch an den verschiedensten Projekten, die ums Tätowieren rum entstanden sind. Ausstellungen in Museen, in Galerien. Ich kenne keine andere Kunst, zu der so viele hochwertige Printmedien produziert werden, wie zum Thema Tätowieren. Wirklich fantastische Bücher in einer Güte, die diese Kunst dokumentieren, die seinesgleichen suchen. Es gibt ja kaum eine Kunst, zu der so tolle Bildbände und so weiter erstellt werden wie zum Tätowieren. Und wir sind da ja gerade erst am Beginn.
Mhm.
Ja, da kommen ja immer verrücktere Sachen dazu. Wie allein anguckt die Sachen, die der Andreas die letzten Jahre raushaut.
Andreas Köhn, ja.
Ja, irre. Ey. Mhm. Ja, das macht so einen Spaß, das zu beobachten, finde ich, wo die Leute das hintragen. Ey. Was ich dann wiederum aber auch sehr schade finde, dass bei den meisten, ja gerade Protagonisten dieser Kunst, der Leute, die wirklich praktizieren, da überhaupt gar kein Empfinden für da ist, dass sie wirklich Künstler sind. Ey. Vollblut-Künstler, voll drin in der Sache. Und
pass auf, du hast gerade gemerkt, ich bin da so ein bisschen drauf rumgeeiert,
ja.
Aber für dich ist es selbstverständlich, die Definition,
absolut.
Ein Tätowierer ist auch ein Künstler, Punkt.
Absolut.
Ja.
Ich finde es total hanebüchen, was da rumdiskutiert wird. Und das Lustigste ist ja, dass die Tätowiererschaft sich selbst die dicksten Knüppel dazwischen die Beine schmeißt. Ja, der tätowiert nur Flash. Ja, was hat denn? Das ist doch auch gut zu pfeifen. Musiker spielen auch nur nach Noten.
Ja.
Also, da gibt es so dämliche Vergleiche, die da gemacht werden. Ja, der eine macht so oder so. Oder dann jetzt die ganz modernen, die meinen, ja, nur was wirklich richtig realistisch ist, ist toll.
Mhm.
Und zum Teil der größte Scheiß ist im Tätowieren, was da zum Teil gemacht wird. Aber es gibt eigentlich aber viel mehr unzählig gute Beispiele, auch wie Tätowierung gut weiterentwickelt.
Aber was mir tatsächlich gerade einfällt, es gibt, glaube ich, also mir fällt aus dem Stegreif kaum Tätowierer ein, der ganz klar sagt, yo, ich bin Künstler, Punkt.
Ja, mich. Stur, auch mit dem Kopf durch die Wand seit Jahrzehnten.
Ja.
Weil das hat auch vielschichtige Gründe. Das heißt für mich nicht, ich möchte als Künstler anerkannt sein. Ich finde viele Kunst überhaupt nicht zugänglich. Ich finde auch, die Kunstwelt ist mir nicht zugänglich. Die erschließt sich mir nicht. Das ist auch keine Welt, in der ich mich schmücken möchte oder mich zu Hause fühlen möchte.
Mhm.
Aber ich habe in den Jahren gelernt und weil ich mich auch viel eben mit traditioneller Tätowierkunst und vor allem in den Ursprüngen der Tätowierung beschäftigt habe, festgestellt, und das ist eine Aussage, zu der stehe ich zu 100%, Tätowieren ist die erste Kunst des Menschen, die allererste. Es gibt keine andere Kunst, die vor dem Tätowieren stattgefunden hat.
Höhlenmalerei?
Ach, Unsinn.
Höhlenmalerei. Der Gartenberg war dabei, Mensch.
Nein, das hat damit nichts zu tun, das schnell erklärt. Höhlenmalerei ist im Vergleich zur Tätowierung neumodischer Kram.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Die ältesten Höhlenmalereien gibt es in Nordafrika, liegen bei 27.000 Jahren. Ist Unsinn. Problem mit Tätowierungen ist, die sind auf Körpern.
Genau.
Die
sind nicht mehr da. Ötzi war der Älteste, ne?
Ja, hier in Europa.
Ja.
Einer der ältesten belegten Funde, die wir da haben. Und Ötzi ist ja ein Quell der Informationen fürs Tätowieren.
Das heißt, weltweit gibt es andere Funde, die noch älter sind?
Ach, ganz viele. Unendlich viele.
Wo denn? Also, oder hast du irgendein Beispiel?
In Kopenhagen, in den Katakomben der Museen der nordischen Kunst, gibt es Wikingerkörper, die da liegen, die voll und voll tätowiert sind. Es gibt sicher antike Schriften aus Arabien oder sonst wo, die darüber berichten, wie sie überfallen werden von Menschen, die ein Gewitter auf den Körper gemalt haben, bis auf die Fingerkuppen. Da waren tätowierte Wikinger, die über die hergefallen sind. Es wurde auf der ganzen Welt tätowiert, schon immer. Mhm. Ja? Es wurde bereits tätowiert auf der Welt, bevor der Homo sapiens sich durchgesetzt hat. Selbst die verschiedenen Menschenrassen, die es vorher gab, oder Menschentypen, haben sich schon tätowiert. Man geht davon aus, inzwischen, Wissenschaftler beginnen dazu ergründen, dass seit der kognitiven Revolution, seitdem der Mensch begonnen hat, den Planeten urbar zu machen, da reden wir über einen Zeitrahmen von vor 50.000 bis 70.000 Jahren, hat der Mensch große Feuer gelegt auf diesem Planeten, riesige Brandrodungen betrieben, um diesen Planeten urbar zu machen, begehbar zu machen. Da werden die ersten Schmutztätowierungen entstanden sein. Schmutztätowierungen, Unfall, aus Versehen.
Ja, so Dreck reingekommen.
Genau, ja. Das waren die ersten Tätowierungen. Die sind unbewusst passiert, aus Versehen. Mhm. Ne, Olli, bis aus dem Ruhrpott, Schmutztätowierungen kennen wir alle vom Opa, ne? Von der Zeche. Opa, was hast du da auf dem Rücken? Ja, das ist Dreck. Nee, Opa, das war eine Tätowierung. Ne? Das Graphit in deinem Buckel von dem Brocken Kohle, der dir aufs Kreuz gefallen ist, der hat eine Spur hinterlassen, die unauslöschlich war. Genauso sind die ersten Tätowierungen bei primitiven Menschen bei Feuern entstanden, die sich aus Versehen verletzt haben und Ruß in die Wunde geraten ist. Es liegt doch nah, dass der ganz primitive Mensch, ja, zunächst mal ein viel größeres Interesse hat, seinen eigenen Körper zu gestalten, sich von den anderen zu unterscheiden, Individuum zu werden,
bevor oder zugehörig zu gefühlen.
Oder
als Einstamm.
Oder als was Eigenes darzustellen, bevor er anfängt, seinen Axtstiel zu bemalen, oder? Das liegt doch viel näher, dass er vorher mal sagt, nee, guck mal hier, ich bin der Mann mit den drei Punkten auf dem Arm. Hm. Oh, das ist der Kumpel mit den drei Strichen.
Ja, und dazu kommt ja noch, wenn es da sehr archaisch zugeht, es geht ja auch noch um das Rituelle. Du musst den Schmerz aushalten.
Ja.
Dann, ne, du erarbeitest dir quasi mit deinem Schmerz unsere Zugehörigkeit und unser Vertrauen und unseren Support.
Und,
ne?
Und nochmal um den Bogen zu Samoa zu spannen, ist ja auch dokumentiert in vielen tätowgeschichtlichen Sachen, dass Tätowierungen eigentlich immer ein Zeichen der besseren Teile der Gesellschaft waren. Der Menschen, die Dinge verändert haben, der Menschen, die Dinge im Griff hatten und so weiter, der Erfolgreichen. Ja? Und schau dir den Ötzi an, über 60 Tätowierungen. Ja? Ein Flut an Informationen ist da rausgekommen aus dem Kerl in den letzten Jahren, was sehr interessant war, was medial kaum beleuchtet wurde. Man hat wenige Jahre nach dem Ötzi eine Frauenleiche im Permafrostboden in Sibirien irgendwo gefunden, die auch stark tätowiert war, die eine ähnliche Anzahl an Tätowierungen wie der Ötzi hatte. Was aber sehr interessant war, sie hatte mehrere Tätowierungen, die exakt gleich waren von Motiven her wie der Ötzi an denselben Körperstellen. Also da kann man sehen, dass es in der Bronzezeit vor 5000 Jahren jetzt schon einen Trend an Tätowierungen gab, der von hier, von Europa bis Sibirien reichte.
Das ist crazy, ja.
Ja, die Menschen waren zu der Zeit nie in der Lage, sich jemals zu begegnen physisch. Das war in der Zeit nicht möglich, so weit zu reisen. Aber die Geschichten, der Hintergrund zu diesen Tätowierungen, der ist so weit gereist zu dieser Zeit bereits. Die Menschen, die Theorie hatten, wenn ich mir diese Tätowierung hier und hier hin mache, hat das die und die Bedeutung für mich. Da war schon ein globales Movement zu der Zeit. Wenn man sich die Entwicklung überlegt, die davor gestanden haben muss, bevor es so weit überhaupt gekommen ist, dann kommt man ganz schnell dahinter, dass die Tätowierung viel älter sein muss als 27.000 Jahre. Viel älter. Von daher sage ich immer wieder ganz frech, die Tätowierung ist die erste Kunst des Menschen. Das war der absolute Beginn, wo wir uns irgendwie kreativ betätigt haben, an uns selbst. uns selbst verändert haben, uns selbst unterschieden haben von unserem Nachbarn. Der ist so langweilig, ich habe einen Strich auf dem Arm, der nicht. Hm. Ne? Und das hat man ganz schnell durch Zufall rausgefunden. Und ein anderer Prozess, der auch wichtig war, um Höhlenmalerei überhaupt erstmal vollbringen zu können, Farbe haltbar zu machen, damit sie über tausende von Jahren an irgendeiner Höhlenwand haftet,
ja,
musste der Mensch erstmal dahinter kommen, dass er diese Pigmente mit Fett und Eiweiß vermischen muss.
Ja.
Sonst damit sie überhaupt erstmal haltbar werden. Ja. Ja. Bis Farben erstmal erstellt wurden, die dazu geeignet waren, Dinge zu bemalen, musste der Mensch erstmal dahinter kommen, dass man diese Farbpigmente, die ja immer mit zerstoßenen Naturprodukten beginnen, wie Rust im Fall von Schwarz heute noch, oder Ocker aus irgendwelchen Steinen oder sonst was gerieben, zunächst mal dann höchstwahrscheinlich mit irgendwelchen tierischen Substanzen vermengt wurden. Erst als man gemerkt hat, wenn ich den Rust mit dem toten Hase vermenge, dann hält er auch an der Wand.
Ja.
Aber den Rückschluss, den kann man ja vielleicht auch geschlossen haben, aber man gesagt, verdammt nochmal, immer wenn ich mein Zeichen hier an die Wand male, es wäscht wieder runter. Warum hält das an meinem Arm? Hm. Jetzt nehme ich mal den Hasen, vermenge den Hasen mal mit dem Rust. Hm. Ne? Also ganz eindeutig hat der Mensch zunächst mal sich selbst dekoriert und dann seine Umgebung. Ey. Da bin ich völlig von überzeugt. Und es gibt auch immer mehr Wissenschaftler, die diese Theorie unterstützen und dazu erforschen, denke ich.
Du hast gerade interessanterweise den Begriff dekoriert oder Dekoration genannt. Heutzutage gibt es natürlich auch viele Leute, und ich mische da auch teilweise manchmal mit, dass ich denke so, ja, es gibt so in meinen Augen so richtige Tätowierungen, und dann gibt es, da kriegen wir gerade Besuch.
Ja, gibt es auch. Es gibt.
Nein, worauf ich hinaus will, dass sich Leute hinstellen und sagen, das ist eine richtige Tätowierung, so ein japanischer Sleeve, das ist ein richtiges Tattoo. Und wenn da einer irgendwie einen kleinen, möglichst fotorealistischen Single-Needle, kleinen Löwenkopf auf den Unterarm will, das ist nur Dekoration, oder?
Ja, ich finde es immer schade, wenn Tätowierungen keine, sag ich mal, handwerkliche Grundlage haben, die sicherstellen, dass die Tätowierung eben, die soll ja lange halten. Das ist ja der Sinn einer Tätowierung. Die soll ja lange sichtbar und lesbar und erkennbar sein. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, ist die Tätowierung eigentlich auf eine Art und Weise nicht gut. Mhm. Aber eine Tätowierung ist eigentlich, finde ich, immer so gut, ey, wie sie demjenigen taugt, der sie trägt. Ne?
Definier das mal. Also.
Die erste Sache, die ich lernen musste in meiner Tätowierausbildung, als der Russell mir damals gesagt hat, du willst das wohl lernen, du kommst jeden Tag. Habe ich gesagt, ja, ich würde gerne lernen.
In Idaho.
Habe ich die Regel Nummer 1 bekommen. Die habe ich auch allen den beiden Leuten, die ich ausgebildet habe, mitgegeben, ganz am Anfang. Du urteilst nie über eine andere Tätowierung. Man macht es einfach nicht. Wenn hier einer reinkommt mit einer total beschissenen Tätowierung auf dem Arm, die wirklich schlecht gemacht ist, und er sagt, ey, die ist total kacke, kannst du mir da was drüber machen? Dann bekräftest du dir nicht darin, dass die total kacke ist.
Sondern du sagst, wir können da was drüber machen, wenn du das möchtest.
Wir können da bestimmt irgendwas machen, dass das für dich optimaler ist. Du umschreibst das anders. Du sagst nie über eine Tätowierung, dass sie scheiße ist. Du kennst die Geschichte der Tätowierung nicht. Du weißt nicht, was sie für eine Bedeutung hat für denjenigen. Du kennst die Umstände nicht, wie diese Tätowierung entstanden ist. Und deine Meinung zu einer Tätowierung spielt überhaupt keine Rolle, weil die Tätowierung ist da.
Die ist da, ja.
Die ist da.
Genau.
Wenn du dazu jetzt noch eine schlechte Meinung hast, dann ist höchstwahrscheinlich nicht das erste Mal, dass der Betroffene diese schlechte Meinung dazu hat. Dann hilft keinem weiter. Mhm. Schlucke drunter, ist ja klar. Mhm. Du hast keine Meinung zu anderen Tätowierungen. Ich habe da damals nicht begriffen, was das sollte. Ich war Jahre später sehr dankbar dafür, das so lernen zu können, weil es bringt.
Und ja, hast du das tatsächlich verinnerlicht? Oder ist es eher so dieses, du denkst dir das, aber du sagst es nicht?
Ich denke mir das ganz oft.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber ich sage es trotzdem nicht.
Ey. Ja, genau.
Ja?
Das wäre inkonsequent dann.
Genau, aber ich habe mit meinem Lehrer vor 4 Jahren nochmal drüber gesprochen, habe ich nochmal getroffen im Zuge einer längeren Reise, die ich gemacht habe, und habe ihm das auch erklärt, dass mir das sehr schwer fällt, ey, diese Regeln manchmal einzuhalten mit all dem Quatsch, der da heute gemacht wird mitunter. Mhm. Da meint er, ja, aber du weißt ja, wie das gemeint war. Und ich habe ihm auch nochmal erklärt, dass ich sehr dankbar bin, ey, dass er mir das von Anfang an klar gemacht hat, dass persönlicher Geschmack beim Tätowieren halt überhaupt nichts zu suchen. Ne? Hm. Das ist kein wichtiger Faktor. Es ist immer wichtig, ey, dass derjenige, der die Tätowierung hat, dass der damit glücklich ist. Ob mir das oder einem anderen das gefällt, das spielt keine Rolle. Das sage ich auch immer Leuten, die unsicher sind. Soll ich mir das machen lassen? Meinst du? Das sage ich mal immer, wenn du doch da Spaß dran hast, ey. Das ist doch das Wichtigste.
Ja.
Da muss nur ein Mensch damit zufrieden sein, da bist du. wenn dich das glücklich macht, wenn du da Freude dran hast, dann mach das unbedingt, ey. Ich würde keinen Scheiß um irgendeinen Trend oder sonst was geben. Mach das so, wie du das gerne haben möchtest.
Ich möchte nochmal auf diesem Kunstterminus bleiben oder bei diesem Kunstterminus. Du hast tatsächlich einen Verein gegründet. Mhm. Tätowierkunst nennt er sich.
Ja.
Erzähl mal kurz, was die Intention war, diesen Verein ins Leben zu rufen und wofür steht der eigentlich?
Auslöser, diesen Verein zu gründen, war ein enttäuschendes Erlebnis mit einem bestehenden Berufsverband, den wir haben in Deutschland.
Ja.
Allerdings sehe ich den Tätowierkunstverein nicht als einen weiteren Berufsverband für Tätowieren. Mir geht es darum, diesem Verein geht es darum, Tätowierungen als Kunst zu etablieren, als Kunst wahrgenommen zu sehen in den entscheidenden Stellen der Gesellschaft. Innerhalb der Gesellschaft, der breiten Gesellschaft, vor allen Dingen innerhalb der Gesellschaft der Konsumenten von Tätowierungen, werden Tätowierungen seit vielen Jahren schon als Kunst angesehen und wahrgenommen. Aber an entscheidenden Stellen unserer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland.
Was heißt in der Politik?
Politik, Verwaltung,
ja.
Versicherung, Justiz eben nicht. Ganz im Gegenteil.
Okay.
Ja.
Was dazu führt, dass es die Gefahr besteht, dass Tätowieren irgendwann mal als Dienstleistung verifiziert, klassifiziert wird und dann hat man folgende Probleme.
Nicht nur irgendwann, die Bemühungen und Bestrebungen sind in vollem Gange.
Ja.
Das ist 11:55 bereits.
Ey. Das heißt, man könnte...
Und da gab es eigentlich, ein Schlüsselereignis, gerade hier in Deutschland auch. Und das waren der sogenannte Regierungsgipfel zum Thema Tätowierung, der Ende 2018 stattgefunden hat. Und ich war im Vorfeld dieses Gipfels nochmal bei diesem Berufsverband. Ich war dort eingeladen aus einem anderen Anlass und hatte als Bezahlung für den Anlass, aus dem man mich eingeladen hatte, vorgeschlagen, dass ich 20 Minuten, mehr wollte ich eigentlich gar nicht haben, Redezeit bekomme, in der ich unzensiert meine Meinung
bei diesem 2018er Gipfel vor der Politik.
Genau, davor. Ja. Bevor die Abgesandten dieses Berufsverbandes zu diesem Gipfel gefahren sind, habe ich gesagt, ich würde euch gerne ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die ich für wichtig halte.
Wir reden vom DOT, ne?
Ja.
Wir reden von einem, der das vielleicht sein könnte, ja.
Deren Arbeit ich in manchen Bereichen durchaus schätze, in anderen halt nicht.
In dem Fall halt nicht.
In dem Fall eben nicht und auch nicht in der Weichenstellung fürs Tätowieren generell, ja. Mir geht es jetzt nicht um den Beruf des Tätowierens, sondern um die Sache an sich, das Tätowieren. Als was möchte ich es manifestieren in dieser Welt? Und
was ist denn das größte Problem, wenn Tätowierung irgendwann mal offiziell als Dienstleistung klassifiziert wird?
Wenn wir als Dienstleistung klassifiziert sind, Tätowierung, ist es ein reines Gewerbe. Jedes Gewerbe unterliegt automatisch dem Gewerberecht in Deutschland.
Ja.
Wenn ich dem Gewerberecht unterliege, unterliege ich außerdem oder zusätzlich automatisch Dingen wie Verbraucherschutz und Gewährleistungsrecht.
Garantien?
Die sind darin enthalten.
Hm. Garantiere mir, dass die Tätowierung 2 Jahre so aussieht wie am ersten Tag, blablabla.
Halt die Folgedinge, die dann folgen, sind die in allen anderen Gewerben auch gefolgt sind.
Du könntest verklagt werden für eine Tätowierung, die du gemacht hast.
Ist ja bereits passiert.
Ja.
Mir jetzt nicht persönlich, aber sind ja alles Dinge, die sich schon manifestiert haben im Tätowieren, in den letzten Jahren schon. Es gibt ja auch namhafte Tätowierer hier im Land, die auch im Namen dieses Berufsverbandes zum Beispiel schon Gutachten für Gerichte geschrieben haben, für Tätowierungen, die da ihre Meinung kundgetan haben, was zum Teil ja mit Sicherheit auch richtig gewesen ist, aber auf eine Art und Weise auch nicht, ey. Weil ich hätte es für klüger empfunden, oder ich glaube, ich kann es auch erklären, wenn man mir da ein bisschen Raum gibt, dass es klüger ist, ey, wenn Gerichte die Dinge so behandeln würden, sagen, hören Sie mal, Sie kommen hier mit Kunst hin. Sie haben jetzt diese Kunst erstanden und heute gefällt Ihnen die nicht mehr. Was sollen wir denn jetzt damit? Sie gehen doch auch nicht in eine Galerie am Montag, kaufen sich für 2000 Euro ein Bild und kommen dann Freitag hin und sagen, ja, das Bild ist aber kacke, ich will mal Geld wieder haben. Das gibt es in der Kunst eigentlich nicht. Ja, und Gewährleistungen kann man dem Tätowieren eigentlich guten Gewissens auch nicht geben. Ich kann nicht beeinflussen, wie der Mensch, dem ich die Tätowierung gemacht habe, sein Leben weiterlebt, ja.
Oder ob er die überhaupt pflegt.
Genau.
Ob die richtig verheilt. Dann kommt er nach zwei Wochen wieder, war zwei Wochen in der Sonne.
Oder ob er in seinem weiteren Lebensverlauf sich pflegt oder total verwahrlost. Sein ganzer Körper, sein ganzer Geist, alles verwahrlost. Dann guck dir mal die Tätowierung an. Die sieht genauso scheiße aus. Ne? Ja. Egal, wie gut ich die gemacht habe. Das sind alles Dinge, die nicht funktionieren, die auch meiner Meinung nach nicht begründbar sind, weil da kommen wir dann wieder an den Punkt, Tätowierungen sind die erste kreative Kunstform des Menschen oder die erste Äußerung an Kunst überhaupt. Warum fangen wir das jetzt an, in Scheibchen zu schneiden und klein zu machen? Ich glaube auch, dass wenn man das alles mehr auf so ein Fundament gestellt hätte, die ganze Diskussion, die jetzt aufkam, die ganze Regulierungswut und Absicht, die da auch besteht, hätte ganz anders angegangen werden können. Mhm. Ja? Diese ganze Tätowierfarben-Retten-Nummer hätte ganz anderen Hintergrund, wenn Tätowierungen an den entscheidenden Stellen dieser Gesellschaft als Kunst anerkannt werden. Mhm. Dann würden sie nämlich dem Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 unterliegen. Die Kunst ist frei und nicht regulierbar. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man sich Hygiene gegenüber komplett verschließt und da auch Neu- und Weiterentwicklung, wenn die gut sind, wenn die Sinn machen, dann stimmt die Tätowiererschaft den Dingen schon zu. Dinge, die da gut sind, haben sich immer durchgesetzt. Ja? Aber dazu habe ich auch schon mal was geschrieben, was mich einfach aufrichtet, wird heute so dargestellt, und das sieht man jetzt ja im Fall des hamburgischen Stifteherstellers wieder, als ob wir da bisher hinterm Mond leben.
Ja, ja.
Ja, das ist totaler Unsinn. Hm. Die Hygiene, so wie wir sie heute kennen im Tätowieren, war 1996 fertig. Hm. Und sie wird seitdem so praktiziert. Von kennenden und wissenden Tätowierern.
Ja.
Die kennen sich ja auch alle untereinander. Wenn wir diese Hygiene nicht entwickelt hätten, wäre Tätowieren in den 90er Jahren verschwunden auf diesem Planeten. Diese Hygiene ist im Zuge von HIV entstanden. Ich war dabei. Mhm. Hautnah dabei. Ich war dabei. Als ich begonnen habe, Tätowieren zu lernen, hatte man keine Handschuhe an den Studios.
Ganz kurze, vielleicht dusselige Zwischenfrage, aber ich habe es gerade nicht präsent. Tätowieren ist keine Dienstleistung und es ist auch keine Kunst offiziell. Was ist Tätowieren? Wie ist es denn klassifiziert im Moment?
Im Moment nicht. Allerdings gibt es inzwischen Bestrebungen und
Was bist du denn, wenn du Tätowierer bist?
Also ich bin Künstler. Ich habe da lange dran gearbeitet. Ich habe mitunter auch heftige Diskussionen und auch jahrelange Rechtsstreite mit der Künstlersozialkasse und Behörden hinter mir. Und bin jetzt.
Das heißt, bist du in der Künstlersozialkasse?
Ich bin in der Künstlersozialkasse als Tätowierer, ja.
Da bist du ja der Einzige wahrscheinlich in Deutschland.
Nein, bin ich nicht.
Aber sehr wenige. Ich bin zum Beispiel in der Künstlersozialkasse. Ich bin freier Journalist.
Ja.
Das ist halt völlig hanebüchen, dass ich da easy reingekommen bin und als normaler, in Anführungszeichen, Tätowierer beißt du dir die Zähne aus.
Es gibt außer mir noch einen, der als Tätowierer in der Künstlersozialkasse ist, ist der Tom Hanke.
Tätowier in Bayern, Sonthofen?
Thundorf, jetzt in Nördlingen seit neuestem.
Okay, der auch schon seit 35 Jahren tätowiert ungefähr.
Genau,
also 30
Tom Jahre. Hanke ist in den 90er Jahren bereits in der KSK aufgenommen worden.
Und musste der auch mit anwaltlichem Beistand?
Nee, der Tom ist in der ersten Instanz da durchgegangen. Aber das hat mit der Rechtsprechung in Bayern zu tun.
Okay.
Die ist wesentlich liberaler Kunst gegenüber als fast alle anderen Bundesländer.
Also es gibt zwei Tätowierer in Deutschland, du und der Tom Hanke, die da drin sind, sonst keiner.
Es gibt noch einen, den kennst du auch, ich sag dir aber nicht, wer es ist.
Okay. Warum nicht?
Weil er seinerzeit der Künstlersozialkasse Stillschwein zugesagt hat, deswegen haue ich es nicht raus.
Okay, alles klar.
Aber
okay.
Ich sag dir das nachher
und
das bleibt dann unter uns und du bist aus alten Wolken.
Ja, aber überleg mal, es sind dann drei in Deutschland.
Als Tätowierer.
Ja, ja.
Es sind einige Tätowierer in der Künstlersozialkasse versichert, die aber...
Die sie als freier... Ja, die noch malen und das
genau,
dann
die
Flash malen oder
genau,
Bilder malen und
die
sagen
Malereien
hier.
Malereien in den Vordergrund stellen, was auch ein legaler Weg ist, da reinzukommen, was das aber ein bisschen komplexer macht. Und mir ging es darum, auch als ich den Prozess angefangen habe, als Tätowierer dort aufgenommen zu sein, mir ging es da ums Prinzip.
Ja.
Weil ich habe dem Tätowieren alles zu verdanken im Leben, ich habe keinen Bock dazu verstecken. Mhm. Und ich fand auch deren Argumentation so dämlich zum Teil, dass ich eigentlich auch unterfordert war. Ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist alles, was ihr hier an Argumenten zu bringen habt.
Was war denn zum Beispiel ein so
ein Hauptargument ist, naja, sie benutzen ja ein Werkzeug zum Erstellen ihrer Arbeit. Somit ist das mehr dem Handwerk zuzuordnen. Da habe ich selbst noch am Gerichtsprozess im Laufe der Verhandlungen gesagt.
Ein Pinsel ist auch ein Werkzeug.
Nein, ich habe als Beispiel, entschuldigen Sie, Michelangelo hatte seine Statuen auch nicht mit dem erigierten Penis geschaffen, oder? Ich meine, auch der hat Fäustel und Meißel benutzt. Ja, ich habe dann weiter ausgeführt. Ich meine, entschuldigen Sie, jede Kunst hat eine handwerkliche Komponente. Jede.
Ja.
Ja, das ist ganz normal. Wenn ich außer dem Nackttanz.
Außer Töpfern vielleicht.
Nein, auch das.
Ja, stimmt, da muss ja auch, ja.
Genau, ja, ja. Was Töpferscheibe und so weiter. Ja, außer dem Nacktanz, habe ich gesagt, aber beim Nacktanz.
Mach das doch, Heiko, kann ich mir gut vorstellen.
Nein, beim Nacktanz könnte man jetzt auch weiter ausführen. Da instrumentalisiert die Tänzerin oder der Tänzer aber ihren Körper, macht ihren Körper zum Werkzeug. Ist somit auch schon wieder eine handwerkliche Komponente. Also nur so hanebüchene Argumente, ja. Und ja, das hat mich dann seinerzeit auch einfach wütend gemacht, weil ich gedacht habe.
Wie du gerade schon sagtest, dann wolltest du wirklich mit dem Kopf durch die Wand.
Weil durch die Wand, also ich werde bei euch als Tätowierer aufgenommen, ja. Und
nach wie lange hat das gedauert?
8 Jahre.
Oh!
Okay. 8 Jahre, ja. Nach 8 Jahren saß ich dann mit dem Fregel, mit dem obersten Rechtsverdreher der Künstlersozialkasse hier vom Landessozialgericht in Essen. In die erste Instanz hatte ich gewonnen. Ich habe halt den ganzen Scheiß beigebracht.
Ganz kurz für Leute vielleicht da draußen, die das Wort jetzt oder da noch nicht viel mit anfangen können. Künstlersozialkasse ist eigentlich dafür da, dass sich freischaffende Künstler, die vielleicht auch nicht immer so stetiges Einkommen haben etc. pp., dass die auch ordentlich versichert sind und genau, sich die Beiträge so halbwegs im Rahmen halten, auch gemessen an ihrem Einkommen. Ne, ja, weil sonst ist es meistens,
dass sie vor allen Dingen nicht an der Sache krepieren, die vielen meiner Kollegen in diesem Land ins Haus stehen wird, an Altersarmut.
Ja.
Weil du kannst mal davon ausgehen, dass 3/4 der Tätowiererschaft in Deutschland privat versichert sind. Mhm. Ja. Der größte Teil dieser Menschen wird überhaupt nicht realisieren, dass sie kurz nachdem sie das 50. Lebensjahr überschritten haben, aus diesem Modell nicht mehr rauskommen in ihrem Leben.
Ja.
Und die enden alle mit 1.500 Euro Krankenversicherungsbeitrag und mehr.
Das muss sie erstmal stemmen. Ja.
Ende 50, genau. Hm. Die Leistungskurve geht nach unten im Alter im Tätowieren, kann ich euch heute schon von berichten, mit knapp Mitte 50. Hm. Und deine Kostenäquivalent steigen dazu. Viel
also es
Spaß.
Geht komplett auseinander, ja?
Ja, die Schere geht komplett auseinander. Krass, ja. In der KSK bin ich einkommensabhängig versichert.
Ja,
verdiene ich viel, zahle ich viel, verdiene ich wenig, zahle ich wenig.
Ja.
Rettet mir zu Corona-Zeiten gerade mal unheimlich den Arsch.
Hm.
Wenn ich mir angucke, wo sich mein Krankenversicherungsbeitrag im Moment befindet, im Alter von 53 Jahren komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Bin ich heilfroh, da versichert zu sein.
Ja, ja.
Da tun mir alle Kollegen leid, die jetzt in meinem Alter sind, die 600, 700 Euro im Monat drücken müssen, damit sie überhaupt krankenversichert sind.
Ja,
ja?
Okay.
Es ist, um die ganze lange Geschichte nochmal kurz zu machen, die Pflichtversicherung für Künstler in Deutschland.
Ja.
Aber wie gesagt, die KSK ist auch heute noch nicht in der Lage, Tätowierung als Kunst zu sehen.
Ja.
Und das ist halt, was ich meine. Da ist es dann interessant, dass an den entscheidenden Stellen unserer Gesellschaft, Verwaltungs-, Justiz und so weiter, nach wie vor die Wahrnehmung ist, das ist doch irgendwas Schmutziges.
Hm.
Da geht doch nicht mit rechten Dingen zu, was die machen. Hm. Oder die argumentieren.
Wir sind ja doch nicht in Samoa.
Ja, oder die argumentieren mit so Sätzen, so Schachtelsätzen wie, ja, das ist ja eher eine manuelle Fähigkeit, ja. Natürlich ist das kreativ, wenn sie da vorher was zeichnen, aber der Kunde bezahlt sie ja dann für die manuelle Fähigkeit, dass sie so eine Tätowiermaschine über seine Haut führen. Da sag ich mal, Moment mal, was ist denn mit dem Klavierspieler?
Den bezahlen wir. Ja, alles.
Ne, also, hat der Manfred die Tage nochmal eine tolle Eingebung geschrieben, hier Vereinskollege auch von uns, der Kors, gesagt, ja, der Klavierspieler, den bezahlen sie auch für seine manuelle Fähigkeit, seine Finger richtig zu bewegen und die richtige Taste zu drücken.
Hallo, ich bin in der KSK. Ich gehe wohin für mit jemandem ein Interview, gehe damit dann, keine Ahnung, ins Radio und spiele oder zeige Ausschnitte dieses Interviews und erzähle noch ein bisschen was drumherum. Das ist dann eine künstlerische Tätigkeit. Und der Tätowierprozess inklusive einer customized oder eigens angefertigten Zeichnung und was nicht alles, das macht keinen Sinn.
Nicht nur das, ey.
Ja.
Du betreibst Kunst auf einem Level, ey, auf dem, Entschuldigung, mal wertvollsten Medium, das die bildende Kunst zu bieten hat.
Menschliche Haut.
Ja. Lebende menschliche Haut.
Genau,
Lebendige Menschen, ey, kommen mit ihren persönlichen Wünschen und Dingen zu dir und geben dir die Verantwortung, ey, auf ihrer Haut, ey, deine Kunst auszuüben. Es gibt kein wertvolleres Medium. Ja, ob ich jetzt Stein behaue, Holz, Leinwand bemale, eine Kamera bediene oder so. Ich will mich da nicht über andere stellen, aber das ist alles lernbar.
Ja, ja.
Aber was wir da machen, ey, Leute, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Da gehört nicht nur die Beherrschung der Technik in Vollendung dazu, ey. Da gibt's eine ganze Menge Psychologie, ey. Da gibt's eine ganze Menge Liebe zum Menschen, die notwendig ist, ey, um das überhaupt erfüllen zu können. Mhm. Überhaupt in der Lage zu sein, den Leuten das zu geben, was sie da wollen. Zumindest, wenn man das vernünftig macht, ja.
Ja.
Und all dem wird überhaupt gar keine Würdigung geschenkt. Und ich finde das sehr schade, dass sich Tätowierer und dass sie vor allen Dingen angetrieben durch diese Berufsverbände, die wir haben, durch diese beiden hier in Deutschland, ja, die ganze Sache sogar bewusst in die andere Richtung entwickeln soll. Ja, was ein Unsinn, ja. Hin zur Regulierbarkeit, mit dem Traum, ja, wenn wir dann ein komplettes Regelwerk haben, nachdem Behörden auch agieren können, dann gehen die rum und machen die ganzen schlechten Tätowierer zu. Die glauben tatsächlich, manche Pfeifen, die da agieren, ja, dass diese Behörden dann durch die Gegend ziehen und ihnen die Konkurrenz vom Hals schaffen. Verdammte Ficknasen, Alter. Mich macht das so wütend, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke.
Ey, ich merk's gerade.
Ey, wie viel schlechte Dönerbuden gibt es, die keiner zumacht? Es gibt keine Behörden, die Zeit haben für so eine Scheiße, ey. Es gibt nur den Regulierer, der da sitzt und sich die Hände reibt und sagt, ach guck mal, da ist schon wieder einer, der nach Regulierung schreibt. Dem können wir nachkommen. Hier hast du noch einen Haufen, da hast du noch einen Haufen, da hast du noch einen Haufen. Und alle blasen in dasselbe Horn und ja, und wir haben hier eine super DIN-Norm entwickelt, 400 Seiten. Oh fuck, Alter, ey. Wie ich gerade erzählt habe, die Hygiene im Tätowieren ist seit 24 Jahren fertig. Fertig, ey. Und die haben Tätowierer selbst entwickelt, ohne behördlichen Druck.
Genau.
Ohne Regulierung, ohne Supplier, ohne Leute, ohne alles, aus Eigennutz, ey, weil wir wussten, ey, da ist ein tödlicher Virus unterwegs, der nicht wie jetzt Covid harmlos durch die Luft, sondern durch Blut übertragbar ist.
Ernsthafte Tätowierer haben sich quasi untereinander selbst reguliert, genau, weil sie es einfach wollten und konnten.
Ohne Internet, ohne E-Mail ist dieses Ding, ey,
ja.
Kreuzkontamination und so weiter um die Welt gegangen, wie ein Lauffeuer. Wir haben uns weitergebildet, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns Briefe geschrieben, wir haben uns bei jeder Gelegenheit, haben uns gezeigt, was man optimieren kann. Und der Standard der Hygiene, der heute üblich ist, im Tätowieren existiert seit 1996 weltweit bei den Leuten, die Ahnung haben. Und deswegen gehen mir diese ganzen Bollerköpfe, die jetzt meinen, die das neu erfinden müssen, gerade mal unheimlich auf den Piss, ey. Ich denke, Alter, lass doch mal die Kirche im Dorf, ey. Und hör doch auf, ey, überall Türchen aufzustoßen, wo jede Menge neugierige Nasen rauskommen und sagen, oh, da können wir was regulieren, super. Die werden das auch tun. Da könnt ihr euch drauf verlassen.
Weil
die werden auch eins tun, die werden das nicht in unserem Sinne tun.
Weil Tätowieren natürlich auch mittlerweile so groß ist und da natürlich ein monetäres Interesse besteht. Dass natürlich auch Leute von außen denken so, ach so, da kann ich ein bisschen was abgreifen,
kohletechnisch. Ja, aber ne? Worum geht's jetzt, ey, bei der Tätowiererschaft? Das ganze monetäre Interesse außenrum zu erfüllen, den Eindruck habe ich manchmal inzwischen. Und das war der Grund fürs Entstehen des Tätowierkunstvereins, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass bei den bestehenden Modellen, die wir da haben, die Kunst des Tätowierens getrennt von monetären Interessen überhaupt mal wieder als das dargestellt wird, was da eigentlich ist, und vor allen Dingen als das vertreten wird in der Öffentlichkeit, als das, was da eigentlich ist. Mir geht es nicht darum, hier einen weiteren Berufsverband ins Leben zu rufen, sagen, wir wollen das alles anders. Die können alle machen, was die wollen. Ja, das ist alles wunderschön. Die können auch, was weiß ich, ey, Leuten mit Laserpistolen und sonst was noch alles mit unterstützen. Ist alles nicht mein Problem. In dem Verein, den wir da gegründet haben, geht es darum, das Tätowieren zur Anerkennung als Kunst zu verhelfen. Weil wir sind der Meinung, wenn wir das schaffen, können wir viele der anderen Fragen eigentlich ein Ei drüber schlagen, weil ich dann wieder diesen berühmten Artikel 5 Absatz 3 ziehen kann.
Denkst du denn, dass überhaupt alle Tätowierer das wollen? Oder meinst du, es gibt auch welche, die sagen, ich will gar nicht in diese Künstlersozialkasse oder ich will gar nicht als Künstler definiert werden? Oder...
Naja, wenn jemand nicht in die Künstlersozialkasse will, dann kann er nur einen Grund haben, dass es ihm finanziell extrem gut geht.
Okay, dass er drauf scheißen kann, ob
dass er jetzt 300-400 Euro mehr zahlt. Es ist aber einem gewissen Einkommen, ja, ist es natürlich unattraktiv, in der Künstlersozialkasse versichert.
Aber da musst du schon richtig Asche machen.
Ja, das würde ich mal sagen, sind vielleicht ein bis zwei Hände voll hier in Deutschland
mit
Tätowieren. Ja, okay. Die sieht man dann wahrscheinlich andauernd im Fernsehen oder so. Ich kenne die jetzt auch nicht.
Ja.
Ich werde auch einen Däubel tun, da irgendwelche Namen zu nennen. die können alle machen, was sie wollen. Das ist doch auch vollkommen uninteressant. Ich habe da auch keinen Futterneid oder so. Wenn da einer finanziell so erfolgreich ist mit dem Tätowieren, ey, dann gönne ich dem jeden Cent davon. Finde ich total klasse, geil.
Ja.
Ja, Tattoo-Millionäre gibt es inzwischen zuhauf auch und ich gönne denen jeden Cent davon. Das ist nicht das Problem. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass die breite Masse auf diesem Level performen kann und auf diesem Level seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
Ja.
Und der Großteil von uns wird vom Leben gefickt werden im Alter.
Weil diese Schere, die du eben beschrieben
genau,
hast,
auseinandergeht. Genau, die viele auch gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja.
Und daher ist bei vielen meiner Kollegen auch gar kein Bewusstsein für diese Problematik. Mhm. Weil, hey, im Moment läuft das, ey. Ja?
Ja, ja.
Die Haare am Sack sind noch kürzer als der Pillemann, noch nicht umgedreht. Ja? Die müssen doch nicht andauernd nachts pinkeln oder so. Die Geschäfte laufen gut, ey, die machen alle ein bisschen Plattmoos, die haben keine materiellen Sorgen, denen geht das gut. Warum soll ich mir über so eine Scheiße Gedanken machen? Die 700-800 Euro Krankenversicherung, die habe ich über, kein Problem. Kumpel, ey.
Ja, irgendwann. Naja, okay. Ne?
Irgendwann, ey, schlägt die Geschichte um und dann wird das Leben dich übel bestrafen. Und vor allen Dingen, weiß ich nicht, dann gibt es natürlich auch immer wieder die Argumentation, ja, nee, da in der Kunst, da will ich nichts mit zu tun haben, ich bin Handwerker. Alter, mir geht's, wie gesagt, auch, hier geht's nicht darum, dass ich in welchen Kunstkreisen anerkannt sein will. Da bin ich doch eh mit dem, was ich tue. Schau dir doch an, wie sich Museen und alle drum prügeln, mit uns zu kokettieren. Ich meine, du hast die Nummer da in Hamburg da selbst erlebt, zur Wahrlich-Ausstellung. Der Kultursenator, da wollte er gar nicht mehr aufhören zu quasseln, die alte Pfeife. Ja, das war doch unglaublich, ey. Ich stand da oben im Kram, hab gedacht, Mann, Alter, hol mal Luft. Ja, mein Gott, weil er sich alles aus der Nase geholt hat. Auf
aber ein Tattoo selber hat er natürlich nicht gehabt.
Und als ich mit dem Theo Vetter und mit dem Frank irgendwie 25 Jahre vorher bei den Leuten auf der Matte stand, wollten sie nichts davon wissen.
Hm.
Weißt du? Ja, nee, brauchen wir nicht, ne? Das hat sich eh verändert, ja. In der Kulturwelt sind wir mit dem, was wir da tun, längst anerkannt. Ey. Es geht einfach darum, ey, den Entscheidern dazwischen mal klar zu machen, ihr könnt uns nicht hier ständig so in die Quere kommen, ja. Und jetzt ist vor kurzem eine Sache aufgekommen, die in der Szene auch stark diskutiert wurde, war die Tattoo-Schule da in Stuttgart, ja. Die für 17.800 Euro einen viermonatigen Kurs anbietet.
Und wo man dann tatsächlich von der IHK irgendeinen Stempel kriegt oder sowas?
Genau, die Sache ist jetzt, das ist erstmalig in Deutschland, wird von der IHK zertifiziert am Ende. Und da ist mir dann wirklich alles aus dem Gesicht gefallen.
Weil sobald die IHK involviert ist, ist es natürlich eine Dienstleistung in dem Moment.
Ja, und jetzt pass mal auf, ey. Wir haben von Vereinsseite mit unseren Juristen ein bisschen tiefer rein recherchiert in die Sache. Haben auch jede Menge, oh, wir sind doof, Anrufe da unten hingetätigt mit verschiedenen Vereinsmitgliedern, haben Interesse bekundet an dem Kurs und so weiter.
Ach so, ja.
Und siehe da, der Beruf des Tätowierens wird bei der IHK in Stuttgart, die sind ja regional organisiert, bereits in der Liste der dienstleistenden Berufe geführt. Die haben mehrere Kategorien an dienstleistenden Berufen. Wir sind in der letzten Kategorie, die Kategorie S. Das sind die Dienstleistungen zur Unterhaltung, Körperpflege und bla und sonst was. Und da werden wir geführt, jetzt halte ich fest, zusammen mit Prostituierten und Tierkörperbeseitigern. Da haben wir doch weit gebracht. Ja, und da kommt mir persönlich die Galle hoch. Ey.
Also ganz kurz.
Und pass auf, Olli, die Geschichte möchte ich jetzt eben ausführen. Und unserem Berufsverband, der für unsere Interessen hier eintritt in Deutschland, ist das bewusst, dass dieser Prozess im Hintergrund bereits stattfindet. Weil diese Fregels, die diese Scheiße da aus dem Leben gerufen haben, und mir geht es jetzt gar nicht um die Schule, betrügerische Schulen im Tätowieren, die gab es schon in den 80er Jahren, letzten Jahrhunderts, das ist nicht das Problem. Aber die waren bei diesen Regierungsgesprächen zum Beispiel auch dabei und haben ihr Modell da vorgeschlagen. Da hat man das noch abgelehnt. Nein, die haben die Sache weiterentwickelt im Hintergrund und heute kommen sie auf den Markt. Ja? Mhm. Und warum macht die IHK das? Weil die meisten Tätowierer Deutschlands dummerweise ein Gewerbe gemeldet haben, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssen, zahlen jedes Jahr Industrie- und Handelskammerbeiträge. Die IHK guckt in ihre Listen, no, die zahlen ja eh an uns. Naja, dann nehmen wir die hier mal mit auf. Die haben keinen von uns gefragt. Ja? Und was machen sie jetzt? Sie zertifizieren Tätowierausbildung oder Kurse, was natürlich eine totale Wettbewerbsverzerrung bringen wird, weil die IHK an sich ist ja eine feine Sache für Handwerk und Gewerbe und Industrie, hat einen unheimlich guten Leumund in diesem Land und dieses Zertifikat wird beim normalen Durchschnittsbürger auch Eindruck machen.
Ja, es wird Vertrauen erwecken.
Und vor allen Dingen wird eins Eindruck machen und wird auch Schule machen in Kürze, dass ganz viele dubiose Tattoo-Läden, von denen es ja auch jede Menge gibt, ey, wie auch dieser in Stuttgart, ja, dieses Modell kopieren und sagen, hey, liebe IHK, ich biete hier auch eine Ausbildung an. Hm. Kopieren, einfügen, so geht das heute. Hier ist mein Programm, wie ich den Leuten das beibringen möchte. Und ruckzuck werden alle Industrie- und Handelskammern Ausbildung an oder Kurse, Schnupperkurse zum Tätowieren anbieten. Und das Fiese dabei ist, die sind natürlich auch der Schlüssel zu dem öffentlichen Geld, was dahinter steckt. Ey. Ja. Und dass so Dinge, weißt du, von Berufsverbänden, bestehenden Berufsverbänden betrachtet werden mit, naja, das ist halt die Entwicklung, so wird das dann gehen. Boah, da könnt ihr mit dem Kopf vor der Wand rennen. Wir sagen, Leute, was ist mit euch los? Ey? Mhm. Die rennen lachend in den Fleischwolf und finden das auch noch gut. Weil was das dann mit sich bringt, habe ich vorhin kurz angeschnitten. Ey. Verbraucherschutz, Gewährleistungsrecht. Ja. Bist du einmal drin in der Gewerbemühle, kommst du da nicht mehr raus. Ja? Und da kommt dann der nächste Hansel daher und sagt, ich habe hier eine tolle Versicherung für Sie, für Ihr Tätowierstudio. Ja. Und liebe Freunde, die kostet im ersten Jahr 70 Euro im Monat und 3 Jahre später mehr wie eure Ladenmiete. Und warum? Weil sie es können. Mhm. Ja? Frag mal Hebammen oder alle andere ehemals freien Berufe, was mit dem? Frag mal einen Metzger, was ist denn los heute? Ne? Mhm. Vor Jahren gab es gutes Stück Fleisch, das haben sie hier in einer Siedlung geschlachtet. Da kam dann irgendwann einer und sagte, das geht nicht mehr, das ist unhygienisch. Ne? Heute haben wir Sklavenarbeiter und mit Antibiotika vollgepumptes Fleisch billig im Regal liegen. Frag mal den alten Metzger, ob das gut war, dass die Industrie- und Handelskammer das alles revolutioniert hat. Und dasselbe wird mit dem Tätowieren passieren. Ja, da gibt es dann irgendwann Dean, sowieso haben wir ja schon alles. Mhm. Und das greift dann mit dem und da und da. Das sind alles die Bausteine zum, naja, wir machen das zum ordentlichen Beruf. Mit was? 3 Jahre Ausbildung und Meisterausbildung? Womit wollt ihr mir kommen? Ey, tätowieren lernt man nur so. Verkauf deine verschissene Seele, Alter. Ja, verkauf sie.
Also noch mal ganz kurz, ein Luke Atkinson, Checker Demon Tattoo in Stuttgart, einer der wahrscheinlich japanisch besten Tätowierer der Welt, ist da irgendwo geführt in einer Kategorie mit Tierentsorgern und Prostituierten.
Prostituierten steht in derselben Liste, ja. Mhm. Der Luke weiß das wahrscheinlich gar nicht. Und viele andere Tätowierer in Baden-Württemberg auch nicht, außer die Mitglied im Tätowierkunstverein sind. Weil die haben in den letzten Wochen haben wir sehr viele E-Mails zu dem Thema geschrieben. Und ich glaube, wir sind auch der einzige Verein, der versuchen wird, diese Sache zu ändern und das Ruder darum zu reißen. Wir arbeiten da sehr akribisch gerade dran. Gucken, wie wir dem beikommen können. Und da gibt es Wege, die haben wir bereits gefunden.
Das heißt, ihr habt einen guten Anwalt, zwei?
Wir haben in unserem Verein mehrere Juristen, die so Mitglied sind. In dem Verein kann man Mitglied sein, ohne Tätowierer zu sein. Darum geht es uns gar nicht.
Ja, vor allem in dem Fall nicht. Ne?
Uns geht es eben darum, ey, Menschen, die Freude an Tätowierung haben, überhaupt ey, das gesamte Wissen, was wir haben, da zusammenzutragen und uns gegenseitig zu helfen bei diesem einen Ding, die Tätowierung in der bildenden Kunst hier in Deutschland zu etablieren. Okay. Als ein Bestandteil der Kunst, die es eh gibt. Eigentlich gar nicht zu etablieren, zu reetablieren, weil etabliert waren wir eigentlich schon immer, seit Mötzi.
So, auf das Thema machen wir jetzt einfach mal einen Deckel drauf. Und ich möchte nochmal da anschließen, womit unser Gespräch eigentlich begonnen hat, nämlich mit einer großen Reise. Ja. Du bist vor 2018 kam, glaube ich, der Film raus.
Vom Buddy, ne?
Vom Tattooing über alles. Heiko, du warst unterwegs, ich glaube, du hattest es schon mal kurz angerissen, 2,5 Jahre.
Ja, ich bin am 20. Mai 2014 losgefahren hier in Mal.
Mit dem Motorrad?
Mit dem Motorrad, ja. Ich hatte da 2 Wochen vorher oder 3 Wochen vorher das 25. Jubiläum meines Ladens gefeiert. Und ich hatte mir damals schon gesagt, in dem Jahr, wo dein Laden 25 Jahre alt ist, ist dein Haus hier bezahlt und du bist schuldenfrei. Und ich habe vorher auch schon längere Reisen gemacht im Leben. Ja, mal 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate war ich mal weg. Immer in den ganzen Jahren, wo ich den Laden auch hatte. Ich hatte halt immer gute Leute, die den Laden treu geführt haben, wenn ich nicht da war. Konnte ich so Dinge machen, aber ich wollte...
Und du warst dann auch wirklich komplett raus oder hast du... dauernd hier angerufen, ob alles läuft oder nein, so. Oder
wir haben alle 6-8 Wochen mal telefoniert, um zu hören, wie es uns geht.
Ja.
Ansonsten war ich raus. Und ich hatte mir dann im Alter von 42 irgendwann mal vorgenommen, manchmal bevor du 50 bist und wenn das Haus bezahlt ist und du 25 Jahre den Laden gemacht hast, dann nimmst du dir mal eine längere Auszeit und fährst mit dem Motorrad einmal um die Welt. Das wollte ich irgendwie immer mal gemacht haben im Leben. war vorher schon Motorradreisen gemacht, längere mal, aber halt noch nicht so. Und
war klar, dass du es alleine machst, oder?
Ja, unbedingt.
Ja?
Ja, ja.
Okay.
Und eine andere Sache, die mich sehr dazu getrieben hat, dazu machen, war, weil ich eben durch die ganzen Jahre, die ich mit Tätowieren beschäftigt war, gemerkt habe, Mensch, Alter, es gibt doch noch einige indigene Gesellschaften auf der Welt, die nach wie vor traditionell ihre Tätowierungen ausführen, wie sie es vor tausenden von Jahren gemacht haben. Und die sind alle viele davon sind auf dem Landweg erreichbar. Das könntest du alles so abklappern mit dem Moped. So eine richtige Tattoo-Tour machen zu den Wurzeln.
Ja.
Für mich war das so ein bisschen auch, was zurückzugeben an die Tätowierung, die mir ja alles gegeben hat in diesen 25 Jahren im Leben.
Ganz kurz, hast du dann im Vorfeld richtig hart recherchiert, wo es was gibt an Tätowier oder wusstest du eh schon Sachen oder manches, hast dich bewusst umgehört?
Manche Sachen wusste ich, manche habe ich mir zusätzlich in den Kopf geholt, einige habe ich entdeckt unterwegs. Ne? Und bin dann los so und habe Following the Ink Trail.
Das heißt, du bist erstmal Richtung Südosten, Richtung Indien erstmal?
Ich bin Richtung Südosten gefahren, bis ich in Kuala Lumpur war. Ne? So weit kann man fahren.
Genau, dann kommt das Wasser. Land.
Und dann kommt das erste Wasser, was man überwinden muss.
Okay, und Zwischenstationen und
also bis vor allen Dingen Indien. In Indien bin ich ziemlich lange hängen geblieben, 5 Monate.
Ja. Auch in Südeuropa irgendwo?
Ich bin in der Südtürkei, im Irak und im Iran auch schon ein bisschen hängen geblieben. Da bin ich auch schon auf Tätowierung gestoßen.
Du warst alleine mit dem Motorrad im Iran und im Irak unterwegs?
Im Irak war ich nur kurz, ja.
Weil?
Ist ja
doch zu gefährlich.
Nee, da war der, in 2014, als ich da war, der ISIS sehr am Wüten, gerade im Nordirak.
Ich sag ja.
War alles ISIS kontrolliert zu der Zeit. Aber ich war im Grenzgebiet eben von der Türkei, Iran, Irak unterwegs und da führt der Weg wirklich manchmal inoffiziell auch durch irakisches Gebiet halt auch. Und du hast gerade im Bereich der Südtürkei, Irak, Iran, im Iran dann in den ganzen kurdischen Gebieten hast du extrem viele tätowierte Frauen, traditionell tätowierte Frauen schon. Ja.
Männer fast eigentlich nicht so, selten, aber Frauen. Ne?
Ja. Frauen dann auch schon üppiger mal.
Weil es eher dann diese Schmuckkomponente hat, dieses schmückende, ornamentale.
Ich hatte leider getrieben durch Visabestimmungen, ich musste zu einem gewissen Zeitpunkt an der iranischen Grenze sein, wenig Zeit da richtig einzutauchen. Da möchte ich auch nochmal hin, das nochmal nachholen.
Ja.
Nein, die werden auch tiefe Ursprünge haben,
ja.
die Tätowierung dieser Frau.
Ganz kurz, hattest du ein Zelt dabei? Hast du auch mal im billigen Hotel gepennt?
Hotels oder Zelt.
Ne? Ja.
Was Gutes konnte ich mir nicht leisten. Das war schon eine Low-Budget-Reise.
Ja, weil du auch wusstest, die geht so lange.
Ja, ich hatte vor, 2,5 Jahre weg zu sein. Ich wollte 10% der Zeit wieder haben, die ich hier mit
25, 2,5, ja.
2,5, so, das war so die Grundidee.
Dass du dabei am Ende 10 Jahre gealtert bist?
Nee, da bin ich ja jünger geworden.
Das okay.
Hat am Ende einfach einen Riesenspaß gemacht.
Ja. Ja.
Erst mal ein bisschen bummeln konnte ich dann in Indien. Pakistan hatte ich auch schon ein bisschen mehr
Warst
Zeit.
Warst du vorher? Ich war nie in Indien.
Hä? Ich war nie in Indien vorher. Ich wollte immer mal hin und ich hatte immer Angst davor, mit dem Flugzeug dahin zu fliegen. Ich dachte, Alter, du kriegst total Kulturschock, wenn du da aussteigst.
Ist auch so. Ich war schon auch 2-mal da mit dem Flieger.
Und
klar, wenn du auf dem Landweg, du wirst dann langsam da so reintransformiert.
Genau,
ne?
Und da hatte ich mich auch drauf gefreut. Ich dachte, dann kannst du so dich da so hinarbeiten. Und alleine der Schritt von Pakistan nach Indien war nochmal ein riesen Unterschied.
Ja, ja.
Pakistan war schon sehr vital und
und Indien ist another planet,
und
Alter.
Indien war dann echt eine ganz andere Welt. Und was mich echt total umgehauen hat an Indien, war auch die Vielfalt an ursprünglichen Tätowierungen, die man da finden konnte. Das war irre, ey. Da gibt's ja heute.
Hattest
noch.
Du auch wirklich so, klar, du hattest Equipment dabei, und eine Batterie, dass du immer überall tätowieren konntest.
Ich hatte eine Zweitbatterie am Moped mit so einem Trennrelais wie im Wohnmobil und hatte immer eine Tattoo-Batterie am Moped.
Ja. Ja.
Und von einer Batterie kann man eh am besten tätowieren. Ist der schönste Strom, Gleichstrom. Ne?
Ja,
hatte so einen kleinen Regler.
Ja.
Und gerade in Indien habe ich, wenn eigentlich immer vom Moped tätowiert, weil die haben so Stromschwankungen im Netzteil.
Ja, ja, ja.
Im Netzteil total scheiße. War von einer Batterie eh
ja, so. Aber ich meine, du hast dich dann nicht in Indien irgendwo an die Straße gestellt und hast ein Schild hochgehalten, ein Tattoo und die kam an. Also du musst ja irgendwie...
Nee, ich habe in Indien zum Beispiel auf dem höchsten Pass der Welt, auf dem Kadungla in 5370 Meter Höhe eine Tätowierung gemacht. Weil das wollte ich natürlich unbedingt machen.
Ne? Wem hast du die gemacht?
Da habe ich einen Engländer, den ich unterwegs getroffen habe, ein kleines Om-Zeichen ans Handgelenk tätowiert.
Ja.
In 5370 Meter
Höhe. Wo man kaum atmen kann.
Weltrekord gemacht. Höchste Tätowierung der Welt. Dann sind wir da hochgefahren, er war auch Moped unterwegs und dann zack, zack eben, ne, Trafo am Moped, Maschine raus, zusammengebaut und eben Om-Zeichen tätowiert, ne? Haben wir auch dokumentiert.
Ja, du hast ein bisschen gefilmt.
Ja, ja.
Und der Buddy Olli, Tattooing über alles, hat,
hat
so ein bisschen,
so bisschen zusammengeschnitten. So ich habe da total gemacht, viel Material, ne, zusammengetragen und bin nie dazu gekommen, da was draus zu machen, weil
Notch the World heißt.
Genau,
heißt
weil, es, ne? Weil das Motto der Reise. Ne?
Ja.
Und ich habe in Indien dann aber eben auch
ganz kurz, hast du, wenn du da tätowiert hast, auch inne, hast du da Geld für genommen?
Ja, selten. Ne?
Ja.
Man wird irgendwo untergebracht, ey, die Leute füttern einen durch, bringen einen unter. Das ist mehr so ein kultureller Austausch.
Ja, ja, klar.
Ne?
Ja.
Geld war dann wieder ab Australien oder so drin für Tätowierungen. Ne? Mhm. Vorher habe ich also mehr getauscht. In Bangkok habe ich auch mal gutes Geld für zwei Tätowierungen bekommen, die ich gemacht habe oder so. Aber sonst war das mehr so ein Tauschen mit den Leuten. Ne?
Ja.
Weil in Indien ja wirtschaftlich wenig Menschen in der Lage sind, die ja Tätowierung zu bezahlen. Ne?
Ja.
Das ist ein kleiner Kreis. Und die haben mich auch nicht interessiert, die reichen Inder. Ne? Das sind ja dieselben Leute, wie ich hier auch habe.
Ja, die. Ja, ja.
Für mich keine interessanten Menschen in Indien. Ja, in Indien war ich länger unterwegs, in Myanmar. Myanmar bin ich da ein bisschen krank geworden, da konnte ich nicht so intensiv gucken, wie ich vorhatte.
Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich fahre nach Hause?
Ja, in Myanmar war ziemlich heftig. Ja. Da habe ich halt starke Schmerzen im Bauchraum gekriegt und hatte keine Ahnung, wo die herrühren. Und du hast in Myanmar keinerlei medizinische Versorgung wirklich mehr. Alle wirklich funktionierenden Ärzte haben das Land verlassen.
Militärjunta.
Ja, und die ist ja noch sehr aktiv nach wie vor.
Ja.
Und da habe ich mich da wirklich durchgequält, 1.500 Kilometer mit übelsten Schmerzen. Hatte da auch so ein Begleitfahrzeug vor mir. Durch Burma darfst du nicht alleine fahren, da musst du so eine Begleitung buchen für einen Haufen Geld.
Ja.
War einer der teuersten Abschnitte meiner Reise, die 10 Tage da. Und ich habe davon 8 Tage gelitten wie ein Köter. Ich habe jeden Tag gedacht, ich gehe kaputt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich habe. Ich war dann da mal in so einem Militärkrankenhaus. Da hat man mich dann auf so eine Pathologie-Liege gelegt.
Schön.
Was ist so ein Edelstahl-Ding, was in der Mitte am höchsten ist, so vorne und hinten Ablauf hat. Da dachte ich, Alter, hier gehst du jetzt nicht kaputt, bitte irgendwie. Ne? Das war schon komisch. Also die Schmerzen waren so stark, dass ich öfter ohnmächtig wurde davon auch und so.
Ah, fuck.
Ich hatte keinen blassen Schimmer. Und hab's dann Gott sei Dank nach Thailand geschafft.
Aber jetzt mal so theoretisch, du hättest in dem Moment entschlossen, so ich will nach Hause, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht so praktikabel gegangen, oder?
Ich habe da mit der deutschen Botschaft schon Kontakt gehabt in Burma.
Ja.
Und weil die Agentur, die da meine Begleitung organisiert hat, das war natürlich auch ein Ex-General der burmesischen Armee, der fing dann auch schon so an, ja, Mr. Gantenberg, I think it's best if we fly you and your bike home.
Mhm.
Und dann so, Alter, ey, ich will nach Bangkok, du Penner, ey, da gibt's gute Krankenhäuser, ich will auf keinen Fall zurück nach Deutschland. Mhm. Egal wie dreckig es dir geht, das machst du nicht normal bis hier hinfahren, dachte ich, ey, das, jetzt bitte nicht unterbrechen, ey, nicht zurück an den Staat oder so, ne? Und hab das dann halt geschafft nach Bangkok und dann stellte sich raus, ich hatte Nierensteine, ganz einfaches Problem.
Ah, okay.
Ist halt aber extrem unangenehm und sehr schmerzhaft.
Ja, total.
Ne? Vor allem, wenn du nicht weißt, was das ist. Ich hatte das halt hier vorne im Harnleiter steckten die und dann hat das halt wie Bauchschmerzen.
Ja.
Und Nierensteine kannte ich bisher immer nur, dass das mehr im Rücken zieht bei den Menschen. Ne? Ja, wieder was gelernt. Aber in Bangkok, wie gesagt, gab es ein gutes Krankenhaus, weil alles kein Problem. Da habe ich dann ein bisschen Pause gemacht und
du warst, war das in Indien? Ich habe mal einen Vortrag von dir gehört in Köln. Da hatte auch der Ole Wittmann einen Vortrag gehalten und über das Projekt Nachlass wahrlich. Du warst zu Gast bei sogenannten Kopfjägern.
Das war in Nordostindien, bei den Nagas, ja.
Bei den Nagas.
Mhm. Was da sehr geil war, Nagaland war viele Jahre nicht zugänglich. Nagaland liegt in Nordostindien an der Grenze zu Burma und China. Und politisch sehr, sehr unruhig. Also viele Rebellen da, Rebellengruppen einzeln auch. Die Naga sind untereinander auch sehr kriegerisch. Das sind 17 verschiedene Stämme, die sehr ähnlich aussehen von der Kultur her. Und von ihrem Habitus, wie die da leben, auch sehr ähnlich sind, aber alle eine verschiedene Sprache haben. Und sich da mal vorstellen, die sprechen wirklich eine komplett andere Sprache.
Ja, das ist oft in Indien, das sieht. Ja.
Also nicht nur ein Dialekt anders,
genau.
Also der eine Hügel konnte den anderen nicht verstehen.
Genau.
Das war auch bewusst so geregelt bei denen. Und die haben, ich glaube, irgendwann in den 30er Jahren haben sie dann offiziell der Kopfjagd abgeschworen. Kann ich nicht so ganz glauben. Ich habe da Ecken gefunden. Und
also die bekriegen sich, weil die streiten um Weideland oder um Anbauflächen und so weiter und so fort, um überhaupt...
Hat was mit der Landwirtschaftsform zu tun, die Kopfjagd. Genau wie in Borneo betreiben die einen Brandrodungsbau.
Ja.
Die, das heißt, die brennen Hügel ab.
Ja.
Bauen dann da Reis drauf an und nach 10, 15 Jahren ist wächst da nichts mehr drauf,
ist ausgemergelt,
wird der blank und dann brauchen sie den nächsten Hügel und so weiter.
Das heißt, die überfallen dann nachts die anderen Dörfer.
Genau, irgendwann brauchen sie Nachbarshügel und dann geht der Ärger los.
Und zum guten Ton gehört, da wird die Rübe.
Runkel runter ist immer eine klare Ansage, ne, damals schon gewesen. Und die haben die Köpfchen dann auch schön mit nach Hause gebracht und so. Und
das heißt, die sind dann da mumifiziert?
Nee, die haben die blank werden lassen. In Borneo haben sie ja zum Teil auch Schrumpfköpfe davon gemacht, die ganz putzig aussehen. Irre, wie so kleine Köpfe. Ne? Die Nagas haben sich die Köpfe runter und haben dann so Schädelhaufen gemacht in ihren Dörfern. Ich war so auch ein paar Schädelhaufen gesehen, die durchaus beeindruckend waren. Was sehr interessant war, war, da gibt es ein Dorf, Hong Poi heißt das, von dem Stamm der Cognac. Nagas.
Alles die, harte Trinker.
die trinken hier Reiswein oder Reisschnaps.
Wenn der Stamm schon Cognac heißt.
Cognac. Etwas anders geschrieben wie der Cognac.
Ja, ja, gut, das habe ich mir jetzt gedacht.
Aber die Cognac ist der größte Stamm auch und die hatten auch die größte Community an alten tätowierten Männern noch. Und da habe ich an einem Tag habe ich da.
Gesicht tätowiert auch?
Die sind im Gesicht tätowiert. Und im Gesicht tätowiert sind nur Männer, die Köpfe genommen haben auch.
Die Köpfe abgeschlagen
die,
haben.
Die von Köpfe Feinden. Geschlagen haben.
Ja.
Und die haben dann so einen Messingschmuck, tragen die mit verschiedenen Köpfen. Die gibt es mit 2 Köpfen, 3 Köpfen, 4 Köpfen, 5 Köpfen. Und ich dachte immer dann so, die 2 Köpfe haben 2 Runkel runtergeschnitten, die 5. 3.
Ja.
Und in Hong Poi, in dem Dorf, haben die mich dann aufgeklärt. Der Ank, so heißt der Häuptling, der meinte dann, er lächelte nur, der hatte auch 5 Köpfe hängen, der meinte, nein, 5 Köpfe heißt viele. Ich saß auf jeden Fall.
Also die zählen 1, 2, 3, 4, viele.
Viele, genau.
Ah.
Und in Hong Poi saß ich mit einer Gruppe zusammen von, ich glaube, 17 tätowierten Männern, die alle einen 5er hängen hatten.
Okay.
Das alles heißt, alte Knochen kommen und Zahn im Maul, weißt du, aber alle unheimlich fit physisch.
Ja.
Und alle weit über 80 auch.
Das heißt, die haben zusammen was, man weiß es ja nicht, aber so 100, 200 könnte sein.
Die sind zusammengekommen für eine Fotosession. Ich hatte drum gebeten. Und in Nagaland bist du, wenn du da als Fotograf oder als Forscher unterwegs bist, bist du immer abgezogen. Da gibt es einen Hauptort und von da aus gehen alle Exkursionen los. Und ich hatte da ja einen Vorteil. Ich
das ist schon so ein bisschen Moped Business.
Überall hinfahren.
Genau, mit deinem Motorrad.
Genau. Und bin dann einfach in die Dörfer gefahren, hab doof getan. Hab mich zu den Leuten gesetzt, hab mit denen gequasselt. Und die haben natürlich auch Spaß.
Aber wie hast du denn mit denen gequasselt?
Ja, es gab immer irgendeinen jungen Menschen,
der ein bisschen Englisch
spricht im Dorf, der einen gedolmetscht hatte. Und ich hatte in Nagaland...
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du da irgendeinen Türöffner oder irgendeinen Konecke, sondern...
Ein Türöffner hatte. Ich habe einen Naga kennengelernt in Delhi, in einem sehr renommierten Studio in Delhi vorher. Und der hatte mich auch eingeladen an Nagaland. Ich wollte da hin, aber der hat mich dann wirklich offiziell eingeladen. Und die Nagas haben zu Anfang Dezember immer ein Riesenfestival, ein Hornbill-Festival. Für den Nashornvogel steht Hornbill. Und da kommen die wirklich 10 Tage lang zusammen und feiern zusammen und zeigen ihre Tänze und Gebräuche und Kram. Das ist ein irrer Event, Wahnsinn. Und ich habe mit Mo, so heißt der Tätowierer da, der auch daran arbeitet, traditionelle Naga-Tätowierungen wieder aufleben zu lassen. Der so ein traditionelle und neotraditionelle Motive gerade für junge Nagas entwirft und sagt, tätowiert euch nicht den westlichen Scheiß, sondern macht Motive mit eurem Ursprung. Und der inzwischen hat er die Leute richtig mitgenommen. Der läuft jetzt richtig gut, 6 Jahre später. Und inzwischen tätowiert er auch nur noch von Hand, also wirklich traditionell nach deren Techniken.
Ja.
Sehr, sehr lieber Mensch, habe ich kennengelernt. Und der hatte mich mitgenommen. Und wir hatten uns dann da so eine Bambushütte gebaut und haben dann aus der Hütte da auch tätowiert dann auf dem Festival.
Krass.
Richtig Bock gemacht. Und ich habe den kennengelernt in Delhi. Und
was hast du dann tätowiert da vor Ort?
Ich habe ihn tätowiert.
Ach, sorry,
das,
ja klar.
Das war dann der Hammer.
Ja, ja, ja.
Weil ich habe ihn kennengelernt und wir hatten Spaß ohne Ende. Und irgendwann standen wir morgens irgendwie, waren am Duschen und alles. Ich so, ey Mo, du hast überhaupt kein Tattoo.
Ja, was ist los mit dir?
Ja, ich bin noch nicht zugekommen. Alter, wenn ich ein bisschen hier abhaue, hast du ein Tattoo.
Ja, ja.
Dann habe ich ihm auf dem Festival, habe ich ihm so ein Naga-Polynesien-Fusion-Ding habe ich mir irgendwie entwickelt mit so einem Hornbill-Vogel auch drin und mit so einem Nashorn-Vogel auch drin und habe ihn dann da tätowiert.
Welches, wohin, auf dem Arm oder was?
Auf dem Oberarm, auch ganz tapfer, super gesessen und das war eine irre Geschichte. Während ich den tätowiert habe, kam ein Typ an den Stand und der hatte zwei polynesische Arme. Die waren sehr gut gemacht und ich habe direkt gesehen, wer die tätowiert hat, weil ich kenne so polynesische Tätowierungen ein bisschen. Und habe den Typen dann...
Wo kam der denn her?
Der war Maori, konnte ich sehen.
Ah.
Und der war Fotograf.
Ey. Ah.
Und der hatte eine Bombenkamera in der Hand.
Ja.
Und der war so am Gucken, was wir da tätowieren und guckte so. Und ich habe so im Augenwinkel habe ich so seine Arme gesehen und meinte dann so, beim Tätowieren habe ich nur gesagt, hey, when did Tommy Downs tattoo your arms? Und er nur so, what the fuck?
Ja, ja.
Who are you?
Ja, ja. Und woher weißt du, wer mich tätowiert hat?
Ich ihm dann halt einen Hongi gegeben, einen Maori-Gruß da, gesagt, ja, ich kenne Tommy sehr gut. Wir kennen uns seit 99, seit Samoa. Tom Downs war auch ein neuseeländischer Tätowierer, den ich 99 auf Samoa kennengelernt habe. Meinte, das gibt's nicht, meinte. Ich komme aus Burma, meinte. Ich war 3 Monate in Burma, hab da fotografiert. Ich habe von dem Festival gehört, meinte, ich bin seit 2 Tagen hier und fliege hier nur weg. Schon 1000 Bilder gemacht. Und jetzt treffe ich hier einen, der meinen Tätowierer kennt. Alter, das gibt's doch gar nicht.
Ja,
und,
so, ne?
Und Rick und ich, wir waren dann so, wir sind wirklich noch 3 Wochen durch Nagaland gezogen, er mal hinten bei mir drauf. Ja. Und er hat irre Fotos gemacht. Irre Fotos. Richtig Weltklasse-Fotograf. Und der hat Bilder gemacht von den Leuten, die wir da getroffen haben.
Das Nein, das ist so, das, ich sag immer, im Film hätte keiner gelacht. Es gibt so Situationen, ich hatte das auch, ich war vor über 12 Jahren oder was, war ich erst mal in Indien, war ich in Goa unterwegs, an einem total verlassenen Strandabschnitt und auf einmal... Aus 100 Metern, Blöger! Und ein Kumpel aus Berlin.
Ja, ja.
Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Das erzählst du dann so, ja, genau. Ey, solche Sachen passieren.
Das ist irre, wo man sich manchmal trifft auf der Welt.
Ja, ja, ja.
Ich habe im Zuge der Reise habe ich einen Maler Jung, der europäischer Longboardmeister ist im Surfen. Ey. Der Thomas Schmidt ist weltbekannter Surfer, Surflehrer. Und sagt, oh, hier kommt er vom Ecke, vom Lipperweg aus Mal.
Ja.
Ist einer der wenigen Maler, die ich kenne, die auch in die Welt gezogen sind, so wie ich. Den habe ich in Australien durch Zufall getroffen. Habe ich ihn am Strand tätowiert. Ich, Thomas, du hier. Wow, Alter, tätowierst du mich ja klar. Habe ich ihn am Strand tätowiert.
Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Hätte man besser nicht planen können.
Ja,
passiert dann, ne?
Schon schön.
So, und dann nach Indien, bis nach Kuala Lumpur rüber. Dann irgendwie nach Thailand.
Ich war in Thailand eine Weile, in Laos.
Ja.
Dann in Malaysia natürlich. Und von Kuala Lumpur habe ich eine sehr günstige Luftfracht nach Kota Kinabalu gekriegt, in Borneo.
Ah ja, da bin ich ja auch öfters. Nein, hab ich noch nie gehört so, ne?
Ja. Und ich war dann mehrere Monate in Borneo mit dem Moped unterwegs und hab in
ganz kurz, gab's mal einen Ort zwischendurch, wo du richtig lange warst? Weil ich meine 2,5 Jahre, auch wenn du so viel Strecke machst, aber also, dass du mal 2 Wochen an einem gleichen Fleck warst?
Ja, gab's auch schon mal, ja. Ich war in Borneo, habe ich dann auch einige 1000 Kilometer gemacht und habe mir in Borneo erstmal ein Indonesien-Visa besorgt.
Ja.
Und hatte dann ein super Erlebnis bei der indonesischen Botschaft, eine kleine Botschaft in Kota Kinabalu auch. Konnte die davon überzeugen, dass die mir den direkten 3-Monats-Visum geben.
Ja, ja, geil. Das heißt, du musstest zwischendurch nicht raus und wieder
genau,
rein.
Genau, weil wenn du einmal drin bist in Indonesien, in der Inselwelt mit dem Moped, ist es natürlich schwierig, das Land zu verlassen.
Ja.
Weil du hast so ein internationales Zolldokument für das Motorrad, so ein Canadian Passage und du kannst das Land eigentlich nicht verlassen ohne das Fahrzeug. Du kannst dann höllischen Ärger kriegen bei der Wiederausfuhr des Fahrzeugs. Und ich bin dann auf jeden Fall an einer ganz kleinen Landgrenze zwischen Sarawak und Kalimantan. Kalimantan ist der indonesische Teil,
genau.
Sarawak, der malaysische. Bin ich aufgetaucht an einer Grenze, die eigentlich nur für IBAN ist, für Stammesleute, weil die Stämme natürlich auch getrennt wurden durch die Grenzziehung von Malaysia und Indonesien, wo nur Fußgängerverkehr ist, so für Familienzusammenführung bin ich aufgetaucht. An einem Sonntagmorgen um 7 Uhr meinte, moin, ich würde gerne hier durch. Und da war ich dann, hat 3 Stunden gedauert. Am Ende hatte ich Poser-Fotos mit allen Zöllnern mit dem Motorrad.
Ja,
ich war
dann
der erste Europäer.
Ja.
Das war auch der erste Canede-Passage, was die jemals gesehen und gestempelt haben. War ich also der erste Europäer, der mit einem ausländisch registrierten Fahrzeug die Grenze dort überquert hat. Das war super geil. Und dann war ich halt im indonesischen Teil Borneos und dann war da nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack als der malaysische. Die IBAN, die ich in Malaysia oder im malaysischen Teil kennengelernt hatte, war schon irre geil. Da war ich auch zu Gast in langen Häusern, mit den Leuten da gelebt. Zum Teil hab da auch tätowiert mit einem australischen Kumpel, der mich da besucht hat auch. Sind wir dann zusammen in so langen Häusern, haben da eine Weile verbracht. Viele Dschungeltouren gemacht zu Fuß mit den Leuten, durch Flüsse gelaufen, stundenlang und so ein Kram Blutegel abgemacht.
Ja, klar, ist zornig.
Und Kalimantan, Indonesien ist dann, ey, null Infrastruktur. Ne?
Es ist rough. Ja,
ey, das war wirklich rough. Ey. Da habe ich dann Pisten gehabt, wo ich für 10 Kilometer ey, 2 Stunden gebraucht habe.
Manchmal. Das ist so richtig Wild Jungle.
Ey,
noch.
Das war Insekten, ne, so groß wie Fäuste.
Ja. Und es gibt ja eigentlich nur einen Fluss da in der Mitte von der indonesischen Seite, wo du dann da hochfahren kannst.
Genau.
Und ansonsten
und dem
ist
bin
da
ich so
nix.
Ziemlich gefolgt bis Pontianak, wo er dann in die Javasee mündet. Und von Pontianak konnte ich dann eine Fähre nach Java nehmen.
Ja.
Das war dann auch sehr abenteuerlich.
Indonesische Fähren immer super.
48 Stunden.
Für den Arsch.
Alter, da habe ich Filmaufnahmen von dem Boot, da willst du nicht mitfahren. Ich war
ja auch schon in Indonesien.
Das war so irre, ey, der Trubel da drauf.
Also Google mal Fährunglücke Indonesien.
Ja,
da hast du, ey, und Scheiß, alle 3 Tage säuft ein so ein Ding ab, das ist echt krass.
Das war schon eine andere Welt. Auch. Da habe ich echt gedacht, Alter, Junge, das war abenteuerlich. Mhm. Aber dann, Indonesien hat mir super gefallen.
Ja.
In Java dann unterwegs gewesen. Bali natürlich. Bali war sehr touristisch, leider.
Ja.
In Lombok bin ich auch nur so durch, war auch nicht wirklich so. Ja. Und dann war ich in Sumbawa länger nochmal.
Und es ist dann geendet in Australien irgendwann.
Ja, ich bin dann Sumbawa, Flores war ich noch unterwegs die ganze Weile. Bin dann zurück nach Bali, hab von Bali das Ding dann nach Australien geflogen, das Moped. Und bin dann, war 3 Monate in Australien. Und danach dann 5 Monate in Neuseeland. Weil in Neuseeland war ich sehr oft.
So lange, ja?
Krass. Ja, ich habe fast 3 Jahre meines Lebens inzwischen in Neuseeland verbracht.
Wow.
Und auf der Reise halt 5 Monate. Und ich war sehr oft mit Motorrädern.
Das heißt, du kanntest da auch Leute schon.
In Neuseeland könnte ich wohnen. Da
ja, krass.
Genau so viele Leute wie in Deutschland.
Hast du mal ernsthaft überlegt, dahin zu?
Nein.
Nicht richtig?
Nein.
Ja.
Okay. Nein, nicht. Ich bin schon Ruhrgebietsjunge irgendwie. Mhm. Nein, ich habe in Neuseeland war dann schön mit dem eigenen Motorrad zu fahren. Ich hatte immer Mietmotorräder.
Ja, noch geile Straßen da, ne?
Ja, Pisten vor allen Dingen. Ich fahre in Neuseeland nur Backstage-Motorrad.
Ah, okay.
Da, wo kein Asphalt ist, da gibt es die geilsten Gegenden, die tollsten Leute und tollsten Strecken.
Ja.
Da habe ich auch viele Freunde da im Outback Neuseelands. Da gibt es tolle Leute. Da habe ich dann so einen kleinen Homerun gehabt und habe dann ein Frachtschiff gekriegt von Tauranga nach San Francisco, 17 Tage.
Oh, Alter.
Containerschiff, das war sehr geil.
Aha.
Das war auch eine tolle Erfahrung mit den Seeleuten. Hab dann auch natürlich einen Seemann.
Auf See tätowiert.
Das war lustig. Wir hatten 10 Tage spiegelglatt. Schiff sich kaum bewegt, ey. Am 11. Tag haben wir tätowiert. Deswegen soll es noch ein bisschen mitgehen. So, ne? War geil. Und in San Francisco war dann gar nicht so richtig klar, ob ich überhaupt wirklich an Land gehen kann. In Oakland, ne? Auf der anderen Seite der Bucht ist ja der große Hafen.
Ja.
Weil ich habe in USA. Bei
Fracht und so, ne?
Ja, ich habe in USA viele Quinten erlebt bei der Einreise seit der Plane und Building Show 2001 immer wieder mal Stress gehabt, an der Grenze länger gestanden, nie zurückgeschickt worden, aber oft kurz davor.
Vor allem die Containerhäfen und so, die haben halt seit 9/11 haben die so krasse, weil ne?
Ja, das war ein Mummenschanz bei den Amis, das war wirklich krass. Hab's auf jeden Fall reingeschafft und dann war ich in San Francisco ein paar Tage, da habe ich auch eine Menge Freunde. Die ich da auch seit den 90ern
schon. Du bist mit einem sehr legendären amerikanischen Tätowierer.
Ja.
Lai Töttel, ne?
Genau, das war dann.
Lai Töttel ist mittlerweile wie alt?
Der ist gestorben, du.
Ach, sorry, ja klar.
Lai ist vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren, gestorben. Ja.
Ich kannte die Tochter von Lai sehr gut. Susanne, die habe ich Anfang des Jahrtausends in Kalifornien bei Freunden öfters schon mal getroffen und kennengelernt und die hat immer so geiles Bananenbrot gebacken mit Gras drin. Höllenzeuche. Und Susanne und ich, wir waren schon so richtig dicke. Und Susanne hatte mir, die kennt meine Telefonnummer und alles, und hatte mir dann geschrieben, die wusste den Tag, wo ich in San Francisco ankommen soll. Weil ich bist du drin, hast du reingeschafft. Sie sagt, ja, Susanne, I made it, I'm in. Und ich meinte, ey, my dad wants you to come to Ukiah. He would like to meet you.
Cool.
Und ich dachte so, ja, nun gut. Hab ja in meiner
Karriere. Ach, da hast du ihn erst kennengelernt.
Ich kannte ihn persönlich vorher noch gar nicht.
Ah,
kannte
am Ende deiner Reise,
natürlich,
ja?
Aber habe ihn nie getroffen vorher im Leben.
Ganz kurz zur Einordnung: Lai Töttel hat fürs Tätowieren in Amerika wahrscheinlich richtig viel alleine dadurch gemacht. Ich glaube, der war der erste komplett ganzkörpertätowierte im amerikanischen Fernsehen. Ich habe da mal ein Video gesehen, ne, wo er echt blank gezogen hat und die Leute so: Boah, was ist das denn? Heiko, bitte nicht an dem Kabel rumfummeln. Und er hat. Janis Joplin tätowiert, glaube ich, ne?
Ja, hat Janis Joplin viele andere auch
tätowiert.
Ja, ne? Live also auf dem Cover des Rolling Stone in den 70ern
ja,
schon.
Ja.
Lyle hat wahrscheinlich für Tätowieren mehr gemacht wie fast jeder andere.
Hatte eine riesige Sammlung auch, ne?
Lyle hat die riesigste Sammlung, ja, die es gibt auf der Welt.
Ja, genau. Ja.
Heute noch. Die Sammlung ist so komplett. Ich habe keine größere gesehen im Leben.
Ja.
Und Lyle ist der einzige Mensch, der auf allen 7 Kontinenten tätowiert hat.
Inklusive
Antarktis.
Ich wollte gerade sagen.
Ist im Alter von 83 ist er mit einem Forschungsschiff in die Antarktis gefahren.
Morgens aufgestanden, To-Do-Liste des Lebens angeguckt. Los geht's.
Du, die Liste hat er 2002 in Moskau gemacht schon.
Ach, tatsächlich? So eine Liste gab's?
Ja, der Frank Weber hat ihn mal eingeladen zur Moskau-Convention. Weil Lyle war ein paar Mal in Berlin.
Warum macht denn der Veranstalter der Berlin-Tattoo-Convention auch die Moskau-Convention? Ah ja, okay. Da gibt es so Connections.
Sind gute Bekannte von ihm in Moskau, die das gemacht haben. Und deswegen hatte er Lyle mal nach Moskau gebeten. Und Lyle ist dieser Bitte auch gefolgt damals. Obwohl er von dieser Firma eigentlich nicht so viel hält. Der war da immer sehr reserviert dem gegenüber. Mhm. Aber diese Einladung nach Moskau, weil er Moskau gerne sehen wollte, hat er damals gerne angenommen. War dann auch 3-mal insgesamt in Moskau. Und er wusste damals schon, um in die Antarktis zu kommen, muss man eine Einladung haben. Du kannst an die Küste der Antarktis fahren.
Aber das war's dann.
Mit Touristenschiffen darfst du mal kurz auf der Eisscholle stehen. Ja. Aber das Festland darfst du nicht betreten als Tourist. Es geht nicht.
Ja.
Nirgendwo. Ja? Ja. Ist nicht möglich. Du musst die Einladung einer Forschungsstation haben, um die Antarktis betreten. Das wusste Lyle 2002 schon. Und er hat in Moskau einen Forscher kennengelernt, der in der Antarktis tätig ist.
Welcher
und hat
Zufall,
ihn gebeten, hör mal, gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, dass ich eine Einladung bekomme? Und die haben sich ordentlich eins zusammen gebrettert, die beiden.
Ja, ja.
Er hat ihn dann im Jahr danach nochmal getroffen und er hat ihn dann im Alter von 83 tatsächlich angerufen und hat gesagt, Kumpel, was ist jetzt mit meiner Einladung? Wird Zeit. Und er hat ihm die offiziell ausgesprochen, damit konnte Lyle in die Antarktis reisen.
Und wem hat er dann da das Tattoo gemacht? Pinguin?
Eine Kunsthistorikerin. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, die ihn begleitet hat. Der hat einfach seine Unterschrift tätowiert.
Ah, okay.
Lyle hatte die letzten 20 Jahre seiner Tattoo-Karriere nur noch seine
Unterschrift. Ja, Ole Wittmann hat auch das Ding auf dem Schulterblatt.
Ja, ja. Ja. Ich glaube sogar misspelled, ne? Ja. Ja, ja.
Lyle Turtle.
Lyle hat auch in Afrika tätowiert. Der ist mal im Laden von...
Ja, wenn er alle 7 Kontinente hat.
Ja, ja, er hat, ist im Laden von Lucas in Mabea, in Torremolinos, vor Ort von Mabea, hatte Lucas, sein Kumpel, der auch eine riesen Sammlung hat, mal einen Laden. Und da war Lyle zu Gast, da ist ein... der Abgesandte eines marokkanischen Sultans aufgetaucht. Ey.
Wow.
Der hat Lyle nach Marokko geholt, hat Lyle da tätowiert. Wie auch immer, ich bin auf jeden Fall irgendwann, weißt du, beim Lyle aufgetaucht, bin der Einladung halt gefolgt, habe mir zunächst nicht viel dabei gedacht. Dachte, ja, ein weiterer alter Tätowierer. Ich habe ja ein paar kennengelernt, wahrlich habe ich nicht kennengelernt. Aber Frank Krabbenhöft und ich haben Theo Vetter wieder ausgegraben in den 90er Jahren. Der war vollkommen in der Versenkung verschwunden.
Ja.
Wenn Frank und ich das nicht gemacht hätten, hätte niemand über wahrlich erfahren in diesem Land. Theo war fertig mit der Tattoo-Szene, ist oft beklaut worden, er hatte keinen Bock mehr.
Ja.
Wir haben jahrelang daran gearbeitet, ihn mit den Dingen wieder rauszukriegen. Er hat 95 die erstmalig wieder in Mal gezeigt, bei einer Kunstausstellung, die wir 95 gemacht haben. Da waren das erste Mal wieder wahrlich Sachen in der Öffentlichkeit. Das war das erste Mal nach über 10 Jahren, da Theo überhaupt mal wieder was aus seiner Wohnung gelassen hat zum Beispiel. Ich war sehr eng mit Roger Ingerton in Wellington. Also ich habe viele alte Tätowierer sehr eng und die Geschichte der Leute kennenlernen dürfen. Und
der hat jetzt auch Mokos gemacht, ne?
Mokokawe, ja, bei den Frauen auf dem Kinn.
Ja,
die
ersten
wieder.
Die Gesichtstätowierung.
Roger war der.
Und der war gar kein...
Nein, Roger ist Kalkleiste wie ich.
Ich wollte gerade sagen, das wäre das Ungewöhnliche. Ja. Das habe ich auch erst mal vor 20 Jahren, das war schon so, wow, okay.
Ich habe die Geschichte aufgeschrieben, ich habe Roger dazu interviewt.
Ah, die Fäden, ey, irgendwann.
Ja, ja. Und es war ein weißer Mann, Roger, ey, der die polynesische Tätowierung hat wieder aufleben lassen. Ey. Er ist der Hauptauslöser. Ey. Bei seiner Beerdigung waren ranghöchste Maoris und haben ihm Respekt gezollt, allein dafür. Ey. Weil er hat... das Ding wieder ins Rollen gebracht. Und ich dachte dann halt, ja, jetzt triffst du halt Lyle Tuttle, what the fuck, ne? Ein anderer alter Sack. Und bin dann zu ihm nach Hause, er lebt ja in Ukiah, in Nordkalifornien, besitzt da mehrere Häuser, die direkt nebeneinander stehen. Lyles Papa war früher Bauunternehmer. Aus der Zeit stammen die Häuser noch.
Cool, ja. Olli, alles voll mit...
Olli, pass auf, ich war 10 Minuten da Und da wusste ich schon, Alter, der Typ ist was ganz Besonderes. Ey. Mhm. Wir hatten so einen Spaß, wir beiden. Ey. Seine Tochter, die da zusammen mit ihm gelebt hat, meinte dann irgendwann auch, ganz komisch mit euch. Ich habe mir das schon gedacht, meinst du?
Like aber, father, like son, so ungefähr.
Ich war direkt 5 Tage da, irgendwie, als ich das erste Mal da war und dachte mir nur, das gibt's überhaupt nicht, als ob wir uns ewig kennen würden.
Ja.
Also, er wollte mich erstmal kennenlernen, er wollte über meine Reise hören, wollte genau hören, was ich wo, was mit Tätowierungen da gemacht hatte. Die ganzen indigenen Sachen haben ihn sehr, sehr interessiert.
Das heißt, du hast ihm auch ganzen Fotos und alles.
Computer auf, der war so aufnahmefähig und alles, das war irre, ey.
Ja, aber das war ja auch ein irrer Trip.
Ja, und ne? Bis dahin halt schon auch, ne?
Ja.
Und hab dann echt 5 Tage mit ihm verbracht. Er hat ein Hinterhaus, in dem seine gesamte Sammlung gelagert ist. Ich würde sagen, das hat so gut 150 Quadratmeter Fläche. Und das sind 3 Räume im Grunde genommen große. Und ich habe viele Leute getroffen, die Lyle auch sehr gut kennen und viel länger kannten wie ich und so. Die haben Lyle war eigentlich nie mit jemandem weiter als Raum 1.
Mhm. Und du warst sofort straight
durch. In den ersten 5 Tagen.
Wow.
Mit ihm. Das hat total Spaß gemacht. Ja. Ich habe stundenlang Videomaterial, wo Lyle einfach da steht und labert, habe die GoPro einfach in der Ecke laufen lassen.
Ja.
Und ach, Alter, das war so irre mit dem Typen. Ich bin dann da irgendwann abgehauen und er warte, wo willst du denn jetzt hin, Junge? Und ich wollte jetzt nach Alaska. Prudhoe Bay, meinte ich, den nördlichsten Ort, wo man hin kann. Ja, da kommst du nie an, das ist voll die Scheißpiste daraus, das schaffst du nicht.
Mhm.
Dann habe ich ihm dann 3 Monate später, war ich dann da oben, habe ich eine E-Mail geschickt und das war, fand ich irre an
Lyle. Du hast dir natürlich Klamotten gekauft.
Ey, du hast dir morgens eine E-Mail geschickt, den Mann hatte zum Mittags eine Antwort. Das war morgens das Erste, was der gemacht hat, der Vogel. Computer auf, E-Mails beantworten, die ihm wichtig waren. Und habe ihm dann halt das Bild geschickt vor dem Dead Horse Saloon, das ist die letzte Kneipe da oben.
Fuck you, I'm here.
Guess where I'm at? And er, fuck, I can't believe it. Und so. Und dann meinte er nur, ich feiere im Oktober meinen 85. Geburtstag, eine Woche lang. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.
Oh.
Und dann war das, was weiß ich, Anfang Juli, Mitte Juli, als ich da oben in Alaska war, dachte ich, Kerl, scheiße, ey. Da muss ich mal gucken, ob die Amis dich nochmal reinlassen nach Kanada. Wie auch immer. Ich war dann Monate später, zum September, war ich an der schlimmsten Landgrenze, die es gibt von Kanada, in die USA, in Port Hill, Idaho. Ich habe ja in Idaho
gelernt.
Du gehst nach Port Hill, ey.
Ja.
Und alle Motorradfahrer, die ich kennengelernt habe, meinte, Alter, mach nicht Port Hill, ey. Die sind alle irre, da sind nur Rednecks, da kommst du nie rein.
Mhm.
Und bin in Port Hill rein, hatte nur noch wenig Zeit auf meinem Visum eigentlich. Ich hatte so ein B1-Visum, was ich machen musste, um mit dem Schiff zu kommen. Und legte das da auf den Tisch und meinte, I would like to stay another 90 days. Und der Typ am Fenster nur,
who the fuck are you?
Get the fuck off that bike, come in here, ey. Ja. Und dann hat er mich innen direkt zusammen, was ich wollte, hier in eine amerikanische Grenzstation zu kommen, irgendwelche Ansprüche zu stellen.
Ja, ja.
Und dann habe ich nur, Sir, let me explain. Dann habe ich mir das erklärt mit Lyle Tuttle, dass ich den kennengelernt hätte im Mai, ein respektierter amerikanischer
Geburtstag.
Und ich bin eingeladen zusammen, 85. Geburtstag. Und da wäre ich sehr gerne dabei im Oktober.
Ja.
Und danach würde ich gerne runterfahren nach Kalifornien, Südkalifornien, die USA durchqueren. Und ich wäre dann Mitte November, würde ich das Land verlassen von der Ostküste aus.
Ja.
That's 20 days more than you allowed.
Bam.
Guess we can do it.
Ja,
fuck, okay.
Ja, das ist ja auch so eine Story, die denkst du ja nicht aus.
Irre. Ne, dann die Woche beim Lyle, die war total Wahnsinn. Susanne rief mich dann einen Monat vorher an, ich war gerade wieder in den USA und meinte, kannst du vielleicht ein bisschen herkommen, du weißt doch, was hier für ein Chaos auf dem Grundstück ist, der Papa macht sich langsam Sorgen, hier ist alles so unaufgeräumt, es kommen so viele Gäste.
Ach so.
Da war ich dann 4 Tage eher da.
Aha.
Und dann mit dem Lyle 4 Tage lang das Grundstück aufgeräumt.
Okay.
Ich meine, sein Garten musst du dir auch vorstellen, da steht der alte Zirkuswagen von Captain Don Leslie drin.
Ach was?
Ja,
der steht da im Garten. Von dieser
von diesem Freakshow-Typen.
Ja, genau.
Der Holzmann.
Der Messerschlucker
auch. Der Schwertschlucker.
Genau, 7
Schwerter auf einmal.
Ja, genau.
Die waren ja auch eng befreundet, die beiden.
Und natürlich.
Und sämtliche anderen. Wir haben auf jeden Fall 4 Pickup-Trucks voll Schutt und Scheiße zur Kippe gefahren. Die Doppelgarage vor seiner Sammlung war auch total zugemüllt mit allem Kack. Die habe ich ihm komplett aufgeräumt. Lyle hat gern getrunken, weißt du. Er kam dann immer morgens schon mit dem Tequila Sunrise rein und meinte, oh, oh, you're getting along just fine, I can tell, ey. Und dann am 4. Tag kam er dann, die ganze Garage war reorganisiert, hat er aufgeräumt, hatte, you Germans, you're so organized, I love it.
Ja, ja.
Das war toll, ey. Lyle hat mich dann ein paar Monate vor seinem Tod nochmal 5 Tage hier in Deutschland
besucht. Stimmt, der war hier, ne?
Wir hatten eine ganz tolle Zeit hier.
Was war, was, also soll jetzt nicht blöde klingen, aber warst du tatsächlich so der Grund oder wo war der hier in der Gegend?
Der war in Italien und auf dem Weg nach Amsterdam.
Ja.
Und er meinte dann, er rief mich an von Rom und meinte, Heiko, ich muss nach Amsterdam. Willst du einen alten Kumpel ein paar Tage in Deutschland aufnehmen? Ich, ja klar. Und dann, ey, Olli, die Story habe ich im Tattoo-Kulturmagazin geschrieben. Ich erzähle jetzt nochmal schön, ich fand die so irre. Ich habe ihn dann abgeholt in Düsseldorf am Flughafen um 14 Uhr.
Ja.
Pass auf, der ist an dem Tag über Paris gekommen. Sollte eigentlich den Tag davor von Rom nach Paris fliegen und dann weiterfliegen nach Düsseldorf. Da wurde aber was gecancelt. Der wurde ist in Rom eingestiegen, ist in Florenz, musste er wieder aussteigen, da haben sie ihn für 3 Stunden in ein Hotel gepackt.
Aha.
Und
das heißt, er war mit 85.
87 war er.
Mit 87, 40 Stunden.
2018 war das.
Ja.
Ist dann nach 3 Stunden im Hotel rumhängen, ist er wieder in Florenz zum Flughafen geflogen, ist nach Paris geflogen.
Und er war alleine unterwegs auch.
Alleine, natürlich. Ist er wieder umgestiegen und dann hier in Düsseldorf gelandet.
Wow.
Wir haben hier 5 Tage ganz tolle Zeit gehabt. Ich habe ihn mit Manfred Kors bekannt gemacht.
Mhm.
Sammy Streckenbach und Lal Tattel waren engste Freunde ihr Leben lang.
Ja.
Ist eine irre Geschichte, was die verbindet. Deswegen war er sehr daran interessiert, die gesamte Sammlung von
Sammy Streckenbach, legendärer Tätowierer, in den 70ern verstorben.
Anfang des Jahrtausends.
Okay.
Total verarmt in,
ja.
in Frankfurt.
Frankfurter Raum, ne? War
ja.
Der, genau.
Ja, Sammy hat in Aschaffenburg begonnen zu tätowieren, nach dem Zweiten Weltkrieg hier.
Ja.
Sammy war Kriegsgefangener in den USA, auf Treasure Island, auf der Insel zwischen Oakland und San Francisco, war ein Kriegsgefangenenlager.
Aha.
Und hat Lylin entdeckt am Zaun, aufgrund der Tätowierung, die er hatte.
Ne.
Ja.
Was hat Lyle denn da gemacht?
Du hast dich die Gefangenen angeguckt.
Alter.
Er war selbst Soldat im Marine im Koreakrieg und der ist einfach mal gaffen gegangen. Der wollte sich die Gefangenen Deutschen angucken.
Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, so.
Ja, genau. Ja, da hat er den kennengelernt.
Keine
Pass
Fragen
auf,
mehr.
Jetzt kommt die Hammergeschichte. Schreckenbach war so gut wie blind, als er ihn kennengelernt hat. Der ist durch eine Blendgranate ist der Sehnerv durchtrennt worden. Und die hatten damals schon die Möglichkeiten, durch eine Operation.
Ja.
Diesen Nerv wieder zu verbinden, demjenigen quasi seine Sehkraft wieder.
Ich ahne, wohin es geht, aber erzähl.
Ja, Lyle hat die Operation eingestellt für Sammy. Ey.
Krass.
Lyle hat im Grunde genommen Sammy dein Augenlicht zurückgeschenkt. Ey.
Wonach er dann auch wieder tätowieren und vernünftig leben konnte.
Genau, und dadurch sind die beiden beste Freunde geworden und ihr Leben lang geblieben.
Ey. Wahnsinn.
Und
das Lyle ist
saß
auch
jetzt
was,
hier
Alter,
im Alter von 87 Jahren und Manfred, der wissenschaftlichsten Arbeiter im Thema Tätowieren ist, die wir haben in Deutschland, hatte inzwischen die Sammlung vom Streckenbach aufgekauft und hatte die in seinen Händen und hat die schon sehr gut sortiert und aufgearbeitet und präsentierte die ganzen Fotos aus den Dänemark-Urlauben von Streckenbach. Streckenbach hatte in Dänemark ein Ferienhaus und Lyle ist immer zum Urlaub gekommen, wenn Streckenbach im Urlaub war.
Ah.
In Dänemark, immer mit 9 Frauen. Lyle mochte Frauen mit kleinen Hintern. Und dann hattest du diese Bilder, Alter, aus den 60er und 70er Jahren. Lyle mit einem Wahnsinns-Backenbart.
Ja. Schon komplett zutätowiert.
In so Evil-Knievel-Anzügen, Alter. Und dann immer so super Hippie-Bräute dabei, weißt du, mit Knackärschen. Und wie die da zusammen Urlaub machen und saufen. Und Lyle guckt sich diese Bilder an, hier im Alter von 87 und muss heulen. Alter.
Natürlich.
Das war so ergreifend, dabei zu sein, wie dieser alte Sack seine ganze Jugend nochmal hier.
Wahnsinn, hat, so Alter.
An meinem Küchentisch.
Krass.
Das war echt sehr, sehr schön. Ey. Und naja, ein paar Monate nach dem Besuch ist leider verstorben.
Ja.
Viel zu früh kann man nicht sagen, weil der Kumpel hat alles gegeben. Ey. Und die Geschichte zu Ende
zu erzählen. Ja, aber vor allem mit 87 noch alleine mit dem Flieger.
Pass auf, hier rein mit dem Flieger. Dann haben wir hier, hat er in der Zeit, wo er hier war, 3,5 Flaschen Tequila getrunken.
In 5 Tagen.
In 5 Tagen.
Mit 87.
Ja, ja. Immer Tequila mit Grapefruitsaft, bisschen Eis, Prost, lalalala. Ne, den ganzen Tag am Spritten. Und dann habe ich ihn dann auf dem Sonntag nach Amsterdam gebracht und er sitzt, habe ihm an der Tankstelle 2 Dosen Gin Tonic gekauft. Oh, that's really nice of you, my friend. Saß da neben mir im Auto. Und wir fahren zwischen Arnhem und Utrecht auf dem Plattenland auf der Autobahn. 100 darfst du ja nur fahren in Holland. Und er mal am Wegnicken.
Weggepennt,
der Kopf immer hoch. Ja. Und ich, Lyle, schlaf ruhig, meine, ist total langweilig hier. No, I don't want to sleep, man. I want to see the landscape. Ich meine, Lyle, das ist doch mal
plattes
Landscape
Land,
hier.
Alter.
Wir sind in Holland. Ich meine, hier kommt eine Windmühle bis Amsterdam. Sonst passiert hier nichts. No, I want to see it. Bräucht er sich so rüber, holt sein Portemonnaie raus, hinten aus der Arschtasche, macht das auf, holt einen Brief in Koks raus.
Hat auch die ganze Zeit dabei gehabt.
Ich guck so rüber, ich kann nicht wahr sein. Would you like some? I'm like, no, I'm fine. You mind? Ich meine, nein, go ahead.
Hat er das aus
dem Ruhe? Hat er sich in eine Sinklage gemacht, meinte, oh, that's better.
I mean, oh, that's the windmill. Like, awesome.
You didn't bring that from fucking Italy, did you? He said, of course I did. Alter, der ist in Rom in den Flieger gestiegen, nach Florenz geflogen, ja, nach Paris geflogen, nach Düsseldorf geflogen.
Und die ganze Zeit
mit einem Gramm Koks in der Hosentasche.
Wer kontrolliert einen 87-Jährigen nach Koks?
Da hat er mir auch gesagt, wer kontrolliert den 87-Jährigen nach Koks? Meinte, ey, das kann nicht wahr sein. Faust die Kinder in den Ohren, der Vogel. Echt, dem Alter noch. Ne?
Wahnsinn.
Echt, also ich war sehr froh. Das hat so ein bisschen meine Reise geschlossen, weißt du?
Ja,
ich habe danach noch sehr viel mit Inuits zu tun gehabt in der Arktik. Oben, als ich in Alaska war, habe da auch nochmal gemerkt, dass es auch da eine wahnsinnige Vielfalt an indigenen Tätowierungen gab. Unter anderem auch in Kanada, vorher auch noch Indianer kennengelernt, die da sehr involviert sind, auch an Kulturprogrammen, die dort zum Beispiel vom Staat gefördert werden, um Tätowierungen wieder aufleben zu lassen, traditionelle Tätowierungen, um die Wurzeln der indigenen Bevölkerung zu ihren Ursprüngen wiederherzustellen. Da gibt es ganz tolle Programme der kanadischen Regierung, die da Kurse fördern,
Wahnsinn,
Leuten indigenen Tätowieren wieder beizubringen. Also Tätowierungen können ganz andere Funktionen haben als nur Dekoration. Ne? Und die Sache mit dem Lyle war sehr interessant. Ich habe Lyle damals auch über meine Sorgen der Entwicklung der Tätowierung hier in unserer westlichen Welt, gerade hier in Deutschland, erklärt, die Gewerblichkeit, die Kunstsache und so weiter, hat er sehr interessant zugehört und meinte, man, go out there, tell them.
Ah, okay.
Das mache ich,
ja. Das ist angekommen,
mir ein Herzensanliegen, dass Tätowierungen Kunst sind. Ja. Das ist unsere erste Kunst. Und dessen sollten die diese Kunst ausführen, auch bewusst sein, ey, und sie auch so behandeln, als was ganz, ganz Besonderes, ey, was wir da tun. Und das ist für mich nach wie vor einer der tollsten Berufe, die man haben kann. Macht jeden Tag immer wieder richtig Bock.
Heiko, ein passenderes Schlusswort hätte man nicht wählen können.
Danke.
Ich danke dir vielmals für diese tollen Geschichten und das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke dir für dein Interesse, Olli. War schön mit dir.
Sehr gerne. Und falls es zwischendurch an euch Leute da draußen, falls es zwischendurch mal irgendwo so ab Minute 70, mal 15 Minuten lang im Hintergrund so ein kleines Geräusch zu hören war, ich weiß, was es war. Es war keine Absicht, es tut mir leid. Vielleicht war auch gar nichts zu hören. So.
War der Akku, der lädt.
Irgendwie sowas.
Deine berühmte Frage stellst du mir nicht?
Ah, okay. Ich dachte, ich komme jetzt einfach so. Ja, doch, stimmt. Du hast völlig recht. Tradition soll man wahren, ne? So. Und du weißt natürlich, worum es geht. Ich stelle sie trotzdem. Wir kommen oft final nochmal natürlich auf den Mensch Heiko Gantenberg zu sprechen. Was kann er gut? Was kann er nicht so gut?
Oh, was ich gut kann, ey, rastlos sein. Rappeln, ey, was ich nicht gut kann, stillsitzen.
Danke, Heiko.
Danke dir, Olli.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.